Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Tino Meyer ist in der Runde bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Tino, herzlich willkommen.
Hallo Jens, ich freue mich, dass wir jetzt auf die Saison zurückblicken können, wobei ganz zu Ende ist er ja noch nicht.
Platz 4 ist es geworden. Weißt du, was bei uns Platz 4 ist? Platz 4 im Länderranking?
Wie bei uns?
Im Podcast Länderranking. Und okay, da bin ich bass erstaunt, sage ich dir.
Warte, da gebe ich einen Tipp ab. Ich würde sagen Schweiz.
Nee. Die Schweiz ist die Nummer 2. Also Deutschland,
oh, wirklich?
Dann die Schweiz. Und okay. Nicht erst seit Thomas Stamm. Die Nummer 3 sind die Vereinigten Staaten von Amerika.
Warte, dann sage ich
kommst niemals drauf.
Brasilien.
Nee. Kommst du nicht drauf.
Russland.
Nein.
Stanislav, Russland.
Nein. Indien.
Wirklich?
Ja, aktuell Indien. Ich frage mich, wer hört uns in Indien? Und es ist nicht nur einer, es sind wirklich viele Menschen, die uns offenbar in Indien zuhören. Herzliche Grüße. Macht mich glücklich und ich würde natürlich trotzdem sehr gerne mal so einen Auslandspodcast in der Schweiz oder in den USA mit dir vollziehen. Da hätte ich große Lust drauf.
War das gerade praktisch so eine indirekte Aufforderung?
So eine kleine Bewerbung.
Wenn der eine oder andere Podcast-Hörer vielleicht ein Hotel betreibt oder eine Fluglinie hat und uns einfach einlädt, meinst du?
Herrlich. Und wir bringen unseren Exklusivpartner ja mit. Also Radeberger Pilsner würden wir definitiv mitbringen. Wir freuen uns über die Unterstützung in der zurückliegenden Saison. Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen von Radeberger Pilsner für die Unterstützung unseres Podcasts. Das sollte kein Problem sein, das mitzubringen. Aber
mit Radeberger nach Indien?
Ach, ich würde erstmal Platz 2 oder Platz 3 machen.
Okay.
Aber vielleicht schreibt uns ja mal jemand, wer und wo man uns in Indien. Indien ist ja kein kleines Land, wo man uns da hört. Wie war Pfingsten?
Entspannt, Jens. Ich bin Fahrrad gefahren, ich bin ein bisschen gelaufen und ansonsten habe ich mich viel ausgeruht und ja, habe ein bisschen Dynamo geschaut und entspannt.
Der Countdown läuft, ne? Ich habe jetzt gesehen, es ist jetzt noch rund ein Monat bis zum Waldsee-Triathlon.
Ja, bis zur Kaiserwinkel-Challenge.
Genau. Und du bist gerüstet, ja?
Für einen Monat vorher sieht es gut aus. Also ich denke, da kommt jetzt noch was, aber ich bin da doch sehr zuversichtlich, dass das auf jeden Fall ein schöner Wettkampf wird und bin vor allen Dingen auch neugierig und gespannt, weil es halt mein erster großer Triathlon ist und ich da so gar keine Erfahrung habe, was das wohl für eine Erfahrung sein wird.
Ich drücke dir ganz fest die Daumen und jetzt würde ich sagen, wir haben heute eine Menge zu diskutieren. Natürlich das letzte Spiel in der dritten Liga von Dynamo, aber gibt auch ein paar Personalien, es gibt ein paar Unstimmigkeiten, also auf geht's in unsere heutige Runde. Und da begrüßen wir zwei Kollegen, die die Sportgemeinschaft intensiv begleiten. Er schreibt unter anderem für die Kollegen der Bild und wir freuen uns sehr auf Patrick Franz. Patrick, guten Tag.
Ja, hi Jens.
Und er ist Journalist für Tag 24 und die Dresdner Morgenpost und man dürfte ihn wahrscheinlich fast auch als Musikredakteur und Musikjournalist bezeichnen, Thomas Nahndorf. Thomas, guten Tag.
Hallo, Grüße. Naja, ganz so würde ich nicht mitgehen. Das sind nur vereinzelte Punkte.
Du weißt doch, worauf ich raus will, oder?
Ja. Es sind die härteren Töne, über die ich dann schreiben kann. Ja. Trifft er auf Dresden auch zu.
Da passt du ja gut in den Podcast.
Ja.
Wenn es um härtere Töne geht. Ja. Nach der Saison.
Komm, das auf geht's, Naro. Wie war's? Wie oft warst du bei Rammstein? Ich kenne einige, die waren, glaube ich, viermal. Es gibt auch Menschen, die gehen viermal zur Kaisermania. Du warst wie oft bei Rammstein?
Also insgesamt war es das 18. Konzert.
18. Und wie oft warst du jetzt hier in Dresden?
In Dresden war ich nur am Mittwoch zum Auftakt. Am Donnerstag habe ich meine große Tochter, die extra aus dem Allgäu angereist kam, bei mir zu Hause eingeladen, in Dresden an der Redaktion ausgeladen und nach dem Konzert auf sie gewartet, wie sich für einen richtigen Vater gehört.
Okay.
Und dann habe ich sie wieder nach Hause gefahren und dann ist sie am Freitag wieder zu sich ins Allgäu gedüst. Aber 1300 Kilometer für Rammstein, wegen mir ist er nicht hochgekommen.
Und also warst du nur einmal?
Ich war nur einmal.
Okay.
Und das Zweite, Tino kann das vielleicht bestätigen, wir haben eine herrliche Dachterrasse im Haus der Presse. Und da bin ich mal hochgefahren. Ich wusste ja, wann ungefähr welches Lied kommt, wann das Feuerwerk losgeht. Und es war von dort oben eine Schau. Ich habe zwar nichts gehört, das konnten andere Kollegen, die Richtung Meißen, Richtung Radebeul wohnen, nicht behaupten. Die konnten glasklar mitsingen. Aber gehört habe ich nichts. Aber die Show, wie das dann nach oben, ach, war schon gigantisch vom von der Dachterrasse aus.
Mittwoch war ja auch Scholle, also Heiko Scholz, beim Konzert.
Überragend, kann ich nur jedem empfehlen. Ich hatte Sitzplatz.
Ich war schon dreimal, einmal in Helsinki, einmal in Weißrussland, einmal in, ja, ja. Ich bin ein richtiger Fan. Geile Musik, deutsche Musik, versteht man was? Gute Texte, gute Show. Wer immer dorthin geht, glaube ich, der geht wieder. Zu den Fan dann hinter mir hat man gerufen, Joel, das musst du mal in der Halbzeit zeigen, das Ding.
Wie war es am Mittwoch? Wie hat es dir gefallen?
Also es ist super, super. Es war am Anfang, dass ja 19:30 anfangen mussten, war es ja noch hell. Sag mal, da kamen diese Feuerwerkseffekte noch nicht ganz so zur Geltung, aber als dann gedämmert hat und dunkler wurde, war es schon grandios. Und ich kann auch vieles nicht nachvollziehen, was manche in sozialen Medien geschrieben haben, weil also der Gang raus aus der Rinne war problemlos. Also das Konzert war 21.45 Uhr alle und ich hatte mein Auto bei uns auf dem Parkplatz im Haus der Presse geparkt. Ich war 22.15 Uhr dort.
Es muss am Mittwoch aber wirklich ein bisschen kribbelig gewesen sein. Wir haben zwei, drei, die dort gewesen sind, auch gesagt, oh, es gab so Situationen, wo es hätte leicht panisch werden können.
Das vielleicht haben einige nicht zugehört, weil vor dem Konzert ja schon gesagt wurde, dass dieser erste Ausgang nach dem Konzert aufgemacht wird. Und es gab zwei Ausgänge und wir haben den zweiten genutzt und wir standen wirklich vielleicht 30 Meter von der Feuerzone weg. Also wir waren mittendrin, wir waren nicht irgendwo am Rand, wo du sagst, du bist schnell draußen, wir waren mittendrin und es ging reibungslos. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, und das hat viele gestört, waren diese horrenden Getränkepreise von 12 Euro Liter Wasser und 13 Euro Liter Bier. Boah, ich habe drauf verzichtet, ich habe lieber Durst gehabt.
Patrick, Tino, wart ihr?
Nee, ich war nicht bei Rammstein. Ich bin da ganz gut drum rumgekommen, auch wenn leider die Aufstiegsfeier ausgefallen ist, bei der ich mich eher gesehen hätte, eigentlich für dieses Wochenende. Aber ich habe so viel Grandioses gehört, dass ich jetzt auch vorhabe, mir das nächste Mal das auch anzuschauen.
Tino, ich glaube, du hast dir irgendeine Serie jetzt sogar angeguckt, oder? In Vorbereitung auf den heutigen Podcast.
genau, damit ich ein bisschen mitreden kann. Ich war nicht beim Konzert, aber finde das Phänomen Rammstein schon faszinierend und spannend und habe ja dann auch kein Ticket gehabt. Klar, habe ich letzte Woche schon gesagt. Habe dann aber ein Konzert aus Paris, glaube ich, von 2019 oder 18 oder Thomas wird es wahrscheinlich 2017. Wissen, siehste, wusste ich, dass ich dich nur fragen muss. 2017 und habe da mal reingeguckt, damit ich praktisch jetzt hier nicht wieder blinde von der Farbe rede, sondern weiß, was Feuerzone heißt und auch weiß, was es heißt, du riechst so gut.
Okay, sehr schön. Lasst uns trotzdem, weil wir sind ja jetzt kein Musikpodcast, wir sind ja ein Fußballpodcast und kümmern uns ganz speziell um Dynamo Dresden, um Dynamo kümmern und natürlich über den Samstag reden, über den bevorstehenden Samstag, aber auch über die personellen Dinge, die sich so in diesen Tagen und in diesen Stunden tun. Ich glaube, wir haben eine Menge zu besprechen. Fangen wir mit dem letzten Samstag an, dieses 4:0 gegen den MSV Duisburg. All das steht unter dem Stichwort versöhnlicher Abschluss, Patrick.
Naja, klar ist ein 4:0 gegen Duisburg erstmal ein gutes Ergebnis, eins, was vor allem wieder Mut gemacht hat für die Zukunft. Wenn man den Jonas Ömichen gesehen hat, hat das richtig Spaß gemacht. Das hätten wir uns ja alle früher wieder gewünscht. Und trotzdem ist es nicht nur versöhnlich für mich, sondern im Endeffekt schon auch ein bisschen wehmütig, wie es ja auch David Fischer in der Pause ausgedrückt hat. Denn man denkt einfach, wenn der Trainerwechsel 2 Wochen eher gewesen wäre und man 2 Wochen eher vielleicht in diese Befreiung gekommen wäre, sich freigeschwommen hätte, dann hätte es wahrscheinlich für einen Aufstieg gereicht.
Und Naro, weil er den Jonas Ömichen gerade erwähnt hat, das ist ja auch so ein Punkt, den man Markus Anfang tatsächlich vorwerfen muss. Er hat zwar die jungen Spieler immer mit auch ins Trainingslager genommen, hat die dort auch im Testspiel eingesetzt, aber wenn es drauf ankam, nur zu selten gebracht, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn du dir überlegst, aus diesem U19-Jahrgang im Vorjahr, da haben zu wenige hier in Dresden den Durchbruch geschafft, aus diesem goldenen Jahrgang.
Ja, das ist völlig richtig. Markus Anfang hatte seine 14, 15 Spieler und da war irgendwie die Nummer 16 oder gar die Nummer 17. Und Heiko Scholz hat es jetzt gezeigt, er hat sich das getraut, er hat den Mut gehabt und es waren zwei gute Spiele von Jonas Ömichen, wobei ich das letzte Jahr war sehr gut, aber es war halt auch ein Gegner, der dann nach dem Doppelschlag ja gar keine Gegenwehr mehr gezeigt hat. Aber alleine der Pass zum 2:0 zeigt, was in dem Jungen steckt.
Darf ich mal ein doppeltes Aber einbringen? Es ist völlig richtig, Thomas, da bin ich voll bei dir. Markus Anfang hat definitiv zu wenig auf nicht nur diesen goldenen Jahrgang der Vorsaison gesetzt, sondern generell halt zu wenig junge Spieler eingebaut, hatte sein festgelegtes Korsett. Aber, sage ich, punktuell hat Jonas Ömichen gespielt, konnte dann ja auch wenig überzeugen, aber das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, Heiko Scholz hatte jetzt natürlich auch nichts mehr zu verlieren. Ne? Ja. Die Situation war so verfahren, Da hat einfach nichts gemacht, auch mal die jungen Spieler reinzuwerfen. Die konnten es gar nicht verkehrt machen. Das ist mein erstes Aber. Und das zweite Aber in Richtung versöhnlicher Abschluss. Na klar ist das versöhnlich. Und na klar haben die am Samstag auch guten Fußball gespielt, 4 Tore geschossen. Aber es ging halt um nichts mehr. Es war vorher klar, dass der Aufstieg durch ist. Deswegen ist es jetzt mit dem einen Punkt, das sieht jetzt echt knapp aus, aber der Druck ist seit 14 Tagen weg und selbst in Unterhaching war es ja dann gar nicht nach hinten so klar, wie es lange Zeit aussah.
Aber Tino, ich würde ganz kurz sagen, Platz 4, um den ging es ja doch noch. Also den muss abzusichern und jetzt nicht in so ein ganz heißes Sachsen-Pokalfinale zu gehen,
boah, das finde ich schon ganz richtig. Das ist richtig, aber Duisburg hatte ja jetzt auch nicht die Qualität und das Aufbäumen mehr. Und wir müssen die Dynamo ja auch wirklich nicht schlechter machen, als sie sind. Die haben am Samstag das halt auch irgendwo abgerufen, was man schon viel eher hätte erwarten müssen und dürfen. Sodass es jetzt ja irgendwie schon echt so eine gemischte Gefühlslage ist von wehmütig, versöhnlich. Irgendwie, man hat positive Ansätze gesehen, aber eigentlich, wenn man sich auf das ganze Jahr, wenn man diesen einen Punkt jetzt sieht, da sollte man eigentlich eher fast wütend und ärgerlich sein, weil wann reichen noch mal so wenige Punkte, um in die zweite Liga aufzusteigen?
Ja, das wollte ich auch noch anmerken. Voriges Jahr hatte Dynamo 69 Punkte, war Sechster. Jetzt haben sie 62 Punkte und sind Vierter. So leicht, das trifft leider auf beide Sachsen zu, wird es in Zukunft nicht mehr. Also das war schon eine Saison, wo du hättest die Chance beim Schopf packen müssen. Aber beide haben es versaut und Dresden in einer kompletten Rückrunde. Und wenn man bedenkt, dass im Grunde genommen hätte ein 1:1 gegen Ferl oder 0:0 oder dieses komische 1:1 in Regensburg kurz vor Schluss, das waren die Punkte, die man dann wahrscheinlich aufzählen könnte, aber da gibt's viele.
Nein, man muss ja nochmal festhalten, also man hat während dieser ganzen Talfahrt in der Rückrunde keine einzige Bremse gefunden, sage ich jetzt mal, bis auf diese letzten Spiele, in denen es um wirklich eigentlich nicht mehr viel ging. Und da muss man halt nochmal ganz klar fragen, warum. Und da ist für mich der Punkt, man hätte doch diesen Trick anwenden können nach Saarbrücken oder spätestens nach Köln, dass man gesagt hätte, intern, der Aufstieg ist eigentlich längst verspielt. Weil gefühlt war er das auch, wenn man diese Mannschaft intensiv verfolgt hat. Und über diesen Trick gesagt hätte, für uns geht's eigentlich um nichts mehr. Also ich habe dort die ganze Zeit auch eine psychologische Wendung irgendwie vermisst in dieser Mannschaft, dass man dort mal irgendwie als Trainerteam und natürlich auch die Spieler mitgenommen, sich was überlegt, wie man irgendwie diesen Kopf mal auf Reset drückt. Und dass das nie funktioniert hat und jetzt erst am Ende klappt, das ist ja irgendwie bezeichnend dafür, dass man dort in dem Bereich auch nicht optimal gearbeitet hat. Und ich muss nur eins sagen, die Mannschaft hat ja auch nicht mit allerletzten Willen um den Aufstieg gekämpft, weil das sah in vielen Spielen einfach so aus, als wenn man sich schon längst der Situation halt gefügt hat.
Glaubst du? Ich glaube nicht, dass sie sonst gesagt haben, okay, wir wollen gerne noch eine Saison in der dritten Liga bleiben. Ich glaube, die waren einfach gefangen, die waren verkopft komplett.
Die waren einerseits, waren sie verkopft, das ist ganz klar, aber sie waren kein Team mehr, das muss man einfach ganz klar sagen. Wenn ich an die ganz vielen resignierenden Gestiken schaue, die gerade in der Phase mit Saarbrücken oder bei Viktoria Köln gegen Ferl, die dort auf dem Platz stattfanden und die haben sich ja richtig eingenistet. Also seit Ende Februar gab es nur noch resignierende Gestiken. Mhm. Da gab es kein Wir zusammen gegen diese Flut von Pech, die es am Anfang war, gegen diese Flut der Chancenverwertung. Das ist alles komplett eingebrochen. Und weil man dann diesen Teamgeist nicht mehr hatte, weil man sich quasi auseinander hat dividieren lassen. Dadurch konnte man natürlich dann nicht mehr diesen großen Kampfgeist zeigen. Also natürlich hängt das miteinander zusammen, aber ich muss ehrlich sagen, Kampf um Aufstieg hätte anders ausgesehen als das, was da gelaufen ist in den letzten 5-6 Wochen. Und wir sehen das auch jetzt bei den ganzen Wechseln. Die Spieler haben Ambitionen, die haben sich dann teilweise doch früher mit anderen Offerten beschäftigt, der eine mehr, der andere weniger. Aber auf jeden Fall sind da große Deals bei den Spielern in der Mache. Und das sehen wir ja jetzt, wenn wir da die einzelnen Transfers die nächsten Wochen sehen werden.
Da kommen wir dann später dazu, zum Personellen, da haben wir, glaube ich, auch eine Menge zu besprechen. Symptomatisch steht für mich natürlich Amo Arslan für diese Rückrunde. Der große Hoffnungsträger, dann am Samstag nicht mal mehr eingesetzt worden.
Das bringt es gut auf den Punkt, genau. Ich meine, Heiko Scholz hat es danach ja beschrieben, er hätte am liebsten auch Flachodimos noch eingewechselt und hätte den allen so eine Art Abschiedsgeschenk gemacht. Kevin Ehlers hat das versprochen, hat er vorher gesagt, dass er sein 100. Spiel machen darf im Dynamo-Trikot und hat sich dann eben bewusst und nicht nur in diesem letzten Spiel, sondern eben in den Spielen zuvor auch gegen Ahmed Arslan entschieden. Und ja, das ist schon ein deutliches Zeichen gewesen, hat dann lieber die jungen Spieler gebracht. Finde ich strategisch auch eine richtige Entscheidung, aber jetzt die symbolische Wirkung, Jens, die du angesprochen hast, das ist natürlich wahr. Ne? Der Hoffnungsträger ist am Ende der, der zugucken muss im letzten Spiel, ja, wo Dynamo so ein, wie eine neue Aufbruchsstimmung erzeugen will.
Ja, Amo, da muss man ehrlich sagen, das tat mir auch ein bisschen leid, weil der hat ja nur bei uns eine Riesensaison gespielt, ist dann nach Magdeburg gewechselt, hat aber schnell, glaube ich, festgestellt, dass das nicht die richtige Adresse für ihn ist. Hat natürlich ein halbes Jahr nie gespielt. Dann ist er zurückgekommen mit einem großen, ja, selber hat er sich selber Druck gemacht, wollte unbedingt uns helfen und viele Tore machen. Und leider hat es nie so funktioniert, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Aber menschlich und charakterlich ein absoluter Gewinn jeder Mannschaft. Also man kann ihnen absolut nichts vorwerfen. Aber dieses halbe Jahr hatten wahrscheinlich mehr geschwächt, als wie wir alle gedacht haben. Und mir tut es ein bisschen leid, dass es nie so mit ihm geklappt hat.
Amo Aslan also nicht gespielt. Dafür Daniel Mesenhöhler. Zur Torwartgeschichte, zu den Torwartkonstellationen kommen wir sicherlich später nochmal. Aber Mesenhöhler hatte jetzt nicht den arbeitsreichsten Tag, hat das solide gelöst. Wie kann man das zusammenfassen? Ich glaube, man gibt dann so jemanden, der relativ wenig zu tun hatte, Kickernote oder SZ-Note 3 oder Tag 24-Note. Was habt ihr ihm gegeben?
Eine 3. Das ist bei einem Torhüter leider so, der nichts zu tun hat. Ich glaube, in der 72. Minute hat er, das war nicht mein Schuss, das war eine Hereingabe, die er abgefangen hat. Mehr hat er ja nichts zu tun gehabt. Aber für ihn hat es mich gefreut, weil er im Pokal schon zwei gute Spiele gemacht hat. Und ich glaube, dass wir ihn nicht zum letzten Mal gesehen haben. Also am Sonnabend sowieso, das hat ja Scholle schon angekündigt. Aber ich gehe mal davon aus, dass er bleibt.
Wie ist es hier in diesem Kessel als Dynamo-Keeper zu spielen?
Fantastisch, hat extrem viel Spaß gemacht, haben natürlich auch ein sehr gutes Spiel gemacht und dementsprechend hat es sich echt sehr gut angefühlt.
Ich will ja nicht böse sein, aber Duisburg war so ein dankbarer Gegner, es war jetzt kein großes Torhüterspiel für dich, oder?
Ja, absolut. Also als Torwart musst du immer reagieren, dementsprechend, wenn du nichts aufs Tor kriegst, dann ist es halt so, aber bin ich sehr froh drüber und die Mannschaft hat einen super Job gemacht, von daher, top Spiel.
Wann haben dir Dave bzw. Scholle gesagt, dass du heute spielen wirst?
Gestern.
Warst du überrascht?
Was heißt überrascht? Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich vielleicht nochmal auf meinen Einsatz komme. Aber ich war einfach glücklich dann in dem Moment. Also es war einfach schön zu hören, dass ich dann das Vertrauen bekommen habe.
Die Konstellation ist ja bekannt bei euch vier Torhütern beim Quartett, dass die Verträge auslaufen. Wie sind die Konstellationen bei dir? Gibt es Gespräche?
Es gab bereits Gespräche, aber es gibt noch nichts zu verkünden. Ich weiß, wo meine Position ist und ich weiß, dass da, wo ich gebraucht werde, dass ich da auch meine 100% geben kann, egal wo das ist, ob es auf dem Platz ist oder neben dem Platz. Und wenn das von außen auch so herangetragen wurde, ist es natürlich schön zu wissen, dass es auch anerkannt wird. Aber ja, ich denke, ich sehe das auch so, ja.
Er ist ja auch ein ruhiger Zeitgenosse, einer, der nicht groß Worte macht, aber ich glaube, er fügt sich auch gut in seine Rolle, oder?
Wenn du die einmal hast, du kommst ja dann immer auf solche Leute zu sprechen, die ihre Leistung bringen, die im Training Gas geben und die kein Tireli und Tirelo machen, wenn sie nicht spielen.
So eine Art Patrick Wiegers, würde ich sagen. Ja, also der hat das damals auch super gemacht und ist dann immer da gewesen, wenn man ihn gebraucht hat.
Genau so einen braucht es auch für die Zukunft, auf den du dich verlassen kannst, wenn er reingeschmissen wird, dass er sein Zeug macht, ohne großes Nervenflattern. Mhm. Und die Erfahrung hat er. Und daher, sehr guter Mann.
Auch Pavel werden wir nachher sicherlich noch ausführlicher besprechen. Da erwarten wir dann in den nächsten Stunden, Tagen eine Entscheidung. Auch der wünscht sich jetzt häufiger Spiele gegen Duisburg, weil gegen Duisburg trifft er dann auch mal. Gerne gegen Duisburg immer, oder? Also Duisburg so ein bisschen Lieblingsgegner.
Schade, dass sie absteigen. Ne? Also, da fallen ja jetzt zwei sichere Tore für mich schon wieder weg für die nächste Saison.
Aber bedeutet natürlich, du würdest sonst auch in der nächsten Saison hier in der dritten Liga spielen?
Ja, das ist Stand jetzt ist das ja noch der Plan. Also noch bin ich ja hier unter Vertrag. Ist ja noch nicht der 30.06.
Okay, also die Entscheidung naht sozusagen. Und sie ist für dich gefallen?
Die ist für mich gefallen, ja. Meine Entscheidung steht.
Zum Spiel? War gut, nach einer Viertelstunde dann so reinzustarten?
Ja, ich meine, wir haben es ja gegen Haching, was ja ähnlich, frühe Tore gemacht, was sehr wichtig ist, was uns auch gut tut. Es steigert natürlich das Selbstvertrauen auf dem Platz und auch das Gefühl und dann auch bei einem Gegner, für den es um nichts mehr geht, ja so richtig, außer sich selber ein bisschen beweisen. Wenn die direkt ein, zwei kriegen, dann geht natürlich da auch die Motivation ein bisschen runter. Das haben wir geschafft, das haben wir gut gemacht, haben es auch seriös zu Ende gespielt. Sehr, sehr viel Positives, glaube ich. Es wäre am Ende noch das eine oder andere Tor sicher mehr drin gewesen, wenn wir es noch ein bisschen, ja, dann hatten wir so ein bisschen wieder, der letzte Pass hat dann nicht mehr ganz so gestimmt. Oder die Abläufe haben nicht ganz so gestimmt, aber es war sehr, sehr viel positiv. Das können wir jetzt nochmal mitnehmen ins letzte Spiel, was auch wichtig wird für die Fans, haben sie ja gerade auch nochmal gesagt. Von daher sehr, sehr viel positiv. Leider ein Ticken spät.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Hartet man dann trotzdem nochmal, wenn man jetzt auf die Ergebnisse schaut und sagt auch, Mensch.
Also mit einem Punkt, habe ich gerade gehört, wären wir auf dem Relegationsplatz gewesen. Haben wir jetzt bessere Torverhältnis als Regensburg? Das ist so zum Kotzen, ne? Ich schwör, das ist so krank. Abgesehen von den Spielen, die ja wirklich schlecht waren, wie Halle, Aue und sowas. Aber wir haben jetzt zu Hause Spiele gehabt mit Essen, Sandhausen, Dortmund 2. Oder Dortmund 2 holt sie gar keinen Punkt. Sandhausen holt sie auch gar keinen Punkt und Essen holt sie nur einen. Das ist schon... Da wärst du Meister mit geworden mit den Spielen wahrscheinlich, wenn du die alle gewonnen hättest. Dann hätte sich dann jetzt das auch blöd angestellt. Aber ja, ich meine, der eine Punkt hätte uns irgendwo gereicht. Ist ja ein ähnliches Bild zu letztes Jahr. Ich glaube, was hat letztes Jahr, waren es auch 1-2, auch ein Punkt. Ja, das ist schon, das ist sehr hart. Sehr, sehr hart.
Also egal, was mit Paul Will passiert, wobei die Tendenz ja schon klar Richtung Abschied geht, er wird nächstes Jahr definitiv nicht gegen Duisburg spielen, weil ich glaube, wenn er wechselt, dann nicht in die Regionalliga, sondern wahrscheinlich in Liga 2, vielleicht auch in Liga 1, wir werden sehen. Von daher fallen Spiele gegen Duisburg aus, aber ich glaube, da kommt er auch, glaube ich, gut mit klar.
Er hat sein Tor gemacht, er hat in der Hinrunde gegen Duisburg getroffen und jetzt auch in der Rückrunde. Und Jakob Lemmer zeigt jetzt nochmal auf der Zielgeraden, was so in ihm steckt. Bei Jakob Lemmer, Patrick, hat man eben auch gemerkt, der hatte in der Rückrunde auch so ein mächtiges Tal.
Na absolut, ich musste bei den Chancen, die er gegen Duisburg gemacht hat, halt gleich an seine Riesenchance denken beim SC Freiburg 2, wo er ja nach dem 1-0 direkt frei durchstand. Und wenn er da das 2-0 macht, gewinnt man wahrscheinlich in Freiburg, wäre, glaube ich, an diesem Spieltag mindestens Dritter gewesen, wenn ich mich da recht entsinne.
Ist das der Punkt, der fehlt am Ende?
Das ist aus meiner Sicht schon echt einer der Knackpunkte gewesen, weil dieses Freiburg 2-Spiel ja einer der Begegnungen war nach der großen Frage, kann es mit Anfang weitergehen? Und dann war es ja erstmal noch ja. Und es war halt einfach eine Phase, wo jeder Punkt, den du vergibst, zu viel ist. Deswegen hätte ja die Trennung eigentlich auch eher sein müssen. Ganz schwieriger Zeitpunkt, ganz blöde Chance, die er dort vergeben hat. Jetzt macht er sie sinnbildlich auch wieder für diese Rückrunde.
Jakob, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, warum nur zwei?
Ach, ich bin erstmal zufrieden mit heute. Ja, war, glaube ich, einfach gut, dass wir heute so einen Schlusspunkt gesetzt haben und hier gewonnen haben.
Man merkte euch das richtig an, dieser Doppelschlag nach einer Viertelstunde hat euch gut getan. Und manch einer hat gesagt, warum haben sie das, was sie heute gezeigt haben, nicht häufiger gezeigt in der Rückrunde?
Ja, klar, das denkt sich, glaube ich, jeder. Ja, wir wollten eigentlich es genauso die ganzen Spiele machen. Ja, wir können jetzt nur von heute reden und ich glaube, wir haben das gemacht, was wir uns vorgenommen haben, nochmal einen guten Abschluss hier machen, den Fans was zurückgeben, weil die sich das verdient haben und ja, jetzt noch das Ausspiel.
Irgendwie versöhnlich dann auch vor den Fans, die gesagt haben, okay, klar, dritte Liga, scheißegal, aber auch die Ansage von den Fans, nächsten Samstag habt ihr noch einen Auftrag.
Ja, klar, erstmal ist blöd, dass es nicht geklappt hat. Das ist ja für alle enttäuscht. Und ja, ich glaube, das nächste Woche ist dann nochmal das entscheidende Spiel, um nochmal einen guten Schlusspunkt zu setzen in der Saison. Und das hier gegen Schacht zu Hause, ich glaube, da können wir nochmal ein gutes Zeichen setzen.
Ist trotzdem aber gut natürlich für euch, dass ihr euch den DFB-Pokal, die Qualifikation heute schon gesichert habt.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Nimmt vielleicht ein bisschen Druck raus, dann können wir frei aufspielen und trotzdem wollen wir hier gewinnen.
Ihr habt David Fischer schon angesprochen. Der hat auch in der letzten Woche gesagt, naja, als er gefragt wurde, woran liegt das, dass man so eine schlechte Rückrunde gespielt hat? Ja, möglicherweise macht man im Erfolg die größten Fehler. Wir haben es ja in den letzten Wochen immer wieder diskutiert, Thomas. Wo hat man in den Rückspiegel schauend den Fehler gemacht, wo du sagst, das ist der Hauptfehler?
Ein Hauptfehler wird es in dem Sinne nicht geben. Das sind 10, 11 kleine Fehler, die sich summieren. Aber wenn du nach dem Hauptfehler fragst, ist das spätestens nach dem Ingolstadt-Spiel in taktischen Fragen nicht reagiert wurde. Weil so klar, ich habe das Spiel gesehen, ich habe die Pressekonferenz nach dem Spiel verfolgt, so klar, wie Michael Köllner das angesprochen hat, hatte das bis zu dem Zeitpunkt noch keiner. der dort gesagt hat, wir müssen Dresden stressen, wir müssen die beiden Hauptmann und Will aus dem Mittelfeld rausnehmen, wir müssen sie zerstören und taktisch seine Aufstellung gegenüber anderen Spielen geändert hat, um gegen Dresden bestehen zu können. Spätestens da hätte damals Markus Anfang reagieren müssen und sagen müssen, ich brauche irgendwas, um die gegnerischen Trainer zu verwirren. Und wenn es die ersten 20, 25 Minuten ist und eine Woche später stellt sich Pavel Dotschev in Aue vorm Spiel hin und sagt dasselbe nochmal. Und ich sag mal, da muss ich ganz einfach reagieren. Wenn ich es von meinen Kollegen so aufs Brot geschmiert bekomme, wie einfach ich zu entschlüsseln bin, spätestens da, also Anfang Mitte Februar, hätte man taktisch reagieren müssen.
Richtig, und man hätte das einstudieren können in der Winterpause, indem dass man eben schon einen Schritt vorwärts denkt. Das ist oft ein Fehler bei Dynamo, dass man immer erst in dem Moment, wenn es wirklich brenzlig wird, reagiert, verfolge ich über die ganzen letzten Jahre. Man braucht nur daran denken, in der Zweitliga-Hinrunde nach dem Aufstieg, wo man 11. 12. war, wo man dann auch sich hat verleiten lassen, falsch zu handeln und überheblich zu handeln. Und dieses Wort ist entscheidend. Die Überheblichkeit auch von dieser Mannschaft und von Markus Anfang zu denken, dass man, weil man einfach rein vom Fußballerischen und vom Spielerischen her die beste Mannschaft ist, dass man auch auf jeden Fall aufsteigen wird. Das war ganz, ganz stark in dieser Phase und deswegen hat man es ja auch nicht für nötig gehalten, nochmal taktisch zu reagieren. Man hat ja gedacht, spielerisch können wir es ja, da war ja das gute Essen-Heimspiel dazwischen wieder. Wir haben es einfach gar nicht nötig. Und das ist natürlich auch, erklärt diese immense Bruchlandung, die diese Mannschaft hingelegt hat und dass es dann so schwer war, darauf zu reagieren. Ich sage trotzdem, man kann immer auf jede Situation anders reagieren und das auch lösen. Man muss dann halt aber an den entscheidenden Stellschrauben drehen und dann kommen diese 5 bis 8, vielleicht 10 anderen Fehler, die da passiert sind. Und da werden wir heute auch noch drauf kommen. Natürlich ein Aufsichtsrat dazu, der jede Entscheidung in der Rückrunde und speziell in den letzten 3 Monaten falsch entschieden hat.
Wenn ich noch einen Fehler ansprechen darf, der für mich gerade in den letzten Wochen und vor allen Dingen hinten raus in den Spielen eklatant war, war die fehlende Kondition. Da kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Das ist ganz einfach so. Aber wenn ich jetzt rück, es ist immer leicht, rückwirkend zu sprechen. Aber wenn ich jetzt nochmal auf das Trainingslager in der Türkei zu sprechen kommen darf. Dort war nicht eine Einheit dabei, wo du mal versucht hast, eine konditionelle Grundlage, eine Wettkampfhärte aufzubauen, wo du die Jungs mal gescheucht hast. Ich habe Trainingslager erlebt, die Jungs haben immer einen Ball gesehen, aber da waren die ersten 3 Tage waren Grundlagenausdauer. Dann wurde es mal ein bisschen weniger und auf hinten raus wurde an der Spritzigkeit gefeilt, an der Schnelligkeit. Und das war in der Türkei nicht. Und das hat man hinten raus in fast jedem Spiel gesehen und am eklatantesten für mich war dieser Einbruch nach einer Stunde in Unterhaching. Das war wie wenn man allen Spielern, allen Feldspielern den Stecker gezogen hat. Und wenn man ehrlich ist, hat man dort das Glück gehabt, was man in vielen Spielen nicht hatte. Denn Unterhaching hätte hinten raus noch 3, 4 Tore schießen können. Nach der Pressekonferenz in Unterhaching hat sich Heiko Scholz zu uns noch mit an den Tisch gesetzt und hat noch gefragt, ob wir noch irgendwas wissen wollen. Und da habe ich ihn drauf angesprochen und er hat nur gelacht. Er hat nichts dazu gesagt, aber er hat gelacht. Und daran sieht man, dass auch die Verantwortlichen das erkannt haben, dass die Kondition überhaupt nicht da war.
Ich bin da total bei euch. Kein Plan B ist auch für mich ein ganz, ganz großer Punkt in der Analyse dieser Saison. Und auch, weil es eben auch offensichtlich ist, diese, ich will es nicht sagen, fehlende Kondition, aber dass da in der Schlussphase immer irgendwie die Kraft weg war, ist einfach schon durch die Menge an Gegentoren ersichtlich. Was ich mich nur frage, und da sind wir wieder bei dem ganz großen strukturellen Thema. Das fällt uns als Journalisten auf, weil wir von außen drauf gucken vielleicht. Das fällt rückblickend umso mehr auf. Da ist es immer einfach. Aber warum ist das niemand aufgefallen im Februar, im März, im April? Was hat eigentlich Ralf Becker da gemacht? Hat denn das nicht interessiert? Hat er darauf hingewiesen? Also das sind jetzt einfach Punkte, die ich einfach mal ganz offen hier ansprechen will, ohne dass ich eine Antwort drauf hätte oder auch jetzt niemand einen Vorwurf machen will. Aber da bin ich ganz bei Matthias Sammer, der dem DFB jahrelang eine fehlende sportfachliche Kompetenz vorgeworfen hat. Und das ist auch so mein Punkt. Warum hat diese fußballerischen Themen, diese Defizite, Taktik, Kondition, warum hat das niemand angesprochen? Warum konnte Markus Anfang da wahrscheinlich relativ allein regieren und entscheiden, ohne dass es da mal eine Korrektur gab?
Naja, Anfang März war ja Ralf Becker schon weg. Also dem kannst du nur bis Anfang März den Vorwurf machen.
Das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Also man muss sehen, diese konditionellen Defizite, die beginnen für mich erst so in dieser Phase Ende März, wo scheinbar die Kondition, die man ja noch aus der Hinrunde hatte und die man dann nicht verstärkt hat, sondern von der man quasi nur noch gezerrt hat, so langsam diese Energie quasi weg war. Also die dann raus war, weil man nicht weiter daran gearbeitet hat. Deswegen würde ich da bei Ralf Becker trainingsmethodisch, dass er dort hätte eingreifen müssen, von der Intensität her noch nichts sehen. Frage ist, und da bin ich eigentlich überzeugt, Ralf Becker hätte von Markus Anfang Änderungen gefordert und Ralf Becker hätte Markus Anfang auch nach kurzer Zeit entlassen, wenn es nicht besser gewesen wäre nach dem Halle-Spiel.
Ich glaube, der hätte das nach Saarbrücken gehandelt. Also da bin ich, ist hypothetisch.
Er hätte eher gehandelt.
Ja.
Er hätte eher gehandelt und soweit ich weiß, hätte Ralf Becker sogar überlegt, wirklich dann einen Trainer zu holen, der eben nur für diese Aufgabe bis Saisonende gemacht gewesen wäre, vielleicht einen Dirk Schuster oder wie auch immer, weil er im Endeffekt dann gewusst hätte, dass es jetzt nicht darum geht, einen Konzepttrainer zu holen, weil der ja dann entsprechend vielleicht auch nicht mehr genügend Zeit hat. Also Ralf Becker hätte ganz anders gehandelt als jetzt dieser Aufsichtsrat in Verbindung mit einer Geschäftsführung, die auch nicht richtig wusste, dürfen wir den Trainer entlassen, sollen wir es eher nicht. Das war ja auch alles so ein Schwebezustand und da ist ganz viel durcheinander gekommen durch diese Entlassung von Ralf Becker und ich sage immer noch ganz klar, man hätte das mit Ralf Becker ganz anders lösen müssen. Man hätte bekannt geben müssen, die Zusammenarbeit mit Ralf Becker endet zum 30.06.2024. Bis dorthin managt er aber diesen Laden und versucht, den Aufstieg zu schaffen. Das hätte Ralf Becker ja auch geholfen, weil er dann in seiner Vita auch wieder diesen Aufstieg drinstehen hat und es auch ihm hilft, wieder einen Job zu finden. So, und in dieser Zeit suchen wir einen Sportchef. Und der Sportchef wird von Ralf Becker sogar im besten Fall noch ein Stück weit eingearbeitet. Und wenn wir jetzt dann nämlich sehen, dass mit Sören Gonter ein junger Mann diese Position vielleicht machen soll, dann ergibt das nämlich alles einen richtigen Schuh. Dann wären wir heute vielleicht in der zweiten Liga und hätten einen Sportchef, der schon ein Stück weit eingearbeitet wäre. Aber keines von all dem ist passiert. Also durchaus der negativste Fall, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Da gebe ich Patrick völlig recht. Die Saison war im Grunde genommen am 6. März hergeschenkt.
Dann lasst uns jetzt mal bei diesem Thema bleiben, beim Thema Sportchef. Und lasst uns über diesen Donnerstag reden. Also am Donnerstagabend gab es ja das Gespräch der drei Kandidaten beim Aufsichtsrat und das ist dann sofort im Anschluss blitzsauber durchgestochen worden. Und ganz ehrlich, ich mache dem Journalisten keinen Vorwurf, weil das ist sein Job. Aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, also derjenige, der dort im Aufsichtsrat die Informationen durchgestochen hat, ich würde ihn nicht mal als Maulwurf bezeichnen, weil Maulwurf klingt viel zu liebevoll. Also ganz ehrlich, ich habe mich mal weit aus dem Fenster gelehnt vor ein paar Jahren. Da habe ich den Aufsichtsrat als Luftpumpen bezeichnet. Und da habe ich viel Kritik dafür einstecken müssen. Ich würde sagen, dieser eine Aufsichtsrat, und ich meine auch nur, dieser eine Aufsichtsrat ist eine Luftpumpe oder man kann ihn auch als Ratte bezeichnen. Denn er diskreditiert mit seinem Verhalten den Verein. Er diskreditiert die Kandidaten für den Posten. Und er diskreditiert auch die anderen Aufsichtsratmitglieder, die nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten, ist meine Meinung. Und er schafft natürlich auch kein Vertrauen in diesem Gremium. Also ich könnte in diesem Gremium nicht arbeiten, wo ich weiß, da ist eine Ratte. Da ist jemand, der alles sofort, was besprochen wird, auch internas nach außen sticht. Und journalistisch, wie gesagt, in allen Ehren. Jeder soll seine Story haben. Das ist auch kein Neid und keine Eitelkeit. Ich kann von mir behaupten, dass ich auch immer mal wieder Stories haben hätte können. Da geht's mir aber weniger um den Kick und um den Augenblick wie bei manch anderen. Mir geht's da eher um Loyalität und um die SGD. Vielleicht, ganz ehrlich, bin ich da auch etwas anders gestrickt. Und journalistisch ist das sicherlich nicht immer richtig. Bei mir im Sender wird das auch immer mal kritisiert, dass ich da zu loyal zur SGD bin. Ich sag auch, es braucht gute Journalisten, die Missstände in einem Verein anmahnen und aufklären. Und es braucht auch mal Journalismus, der dem Fan sicherlich wehtut, weil er kritisch ist. Und guter Journalismus braucht auch Informationen und Quellen. Aber ich weiß ganz ehrlich nicht, ob wir, das hat Dresden nicht exklusiv, guckt nach beim FC Bayern journalistisch gerade auf einem guten Weg sind, wenn alles nach außen gestochen wird, wenn jedes Interne nach außen gestochen wird und nach außen gebracht wird. Und ganz ehrlich, ich würde mal wissen, welche Intention hatte das Aufsichtsratsmitglied? Der hat ja nichts aufgeklärt, der hat ja keine Missstände aufgeklärt am Donnerstag. Und hat dieser Mensch überhaupt ein Gewissen? Weil er hat jetzt natürlich jemanden auf dem Gewissen, der sein Job los ist. Ich habe da echt, echt das Problem und habe darüber viel nachgedacht am Wochenende.
Also zum einen würde ich sagen, dass du demjenigen, der das geschrieben hat, null Vorwurf machen kannst, weil es ist sein Job, da hast du vollkommen recht. Aber das durchzustechen ist, wenn Vertraulichkeit zugesagt wird und auch von den Kandidaten verlangt wird, dann ist das natürlich ein ganz linkes Ding. Und ich kann mir es nur so erklären, dass derjenige unzufrieden war mit den drei Kandidaten, dass er sich vielleicht andere gewünscht hätte, weil ansonsten fügst du nicht diesen Satz hinten an, für den sie sich ja wohl mittlerweile entschuldigt haben bei den Kandidaten, dass keiner überzeugt hat. Weil das ist ein Unding. Das sind drei Kandidaten, die du dir ausgesucht hast. Und meines Wissens sind zwei direkt vom Verein angesprochen worden. Also es sind deine Kandidaten, die du diskreditierst, die du niedermachst. Das war fast Rufmord, da gehe ich mit dir überein. Ja, und einer von den dreien wird's und er startet mit einem ganz blöden Hinterding im Kopf. So, dass jeder draußen, auch wenn es ist ja immer so, du haust irgendwas raus und dann entschuldigst du dich. Die Entschuldigung kriegt da überhaupt niemand mehr mit. Sondern es ist das, was gesagt wurde, am Anfang steht. Und ob das jetzt ein Sören Gonter wird, was ich mir persönlich sehr wünschen würde, weil der Junge hat's drauf in meinen Augen, oder der Marco Pezzaioli, sei mal dahingestellt. Aber er startet definitiv mit Gegenwind und mit einer negativen Bewertung seines eigenen Aufsichtsrates. Und das kann nicht sein.
Also ich muss ja auch nochmal sagen, Jens, soweit ich weiß, ist ja während der laufenden Sitzung herausgestochen worden. Also nicht im Nachgang. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt.
Es war ein Live-Ticker.
Was da passiert ist. Das war genau aus der laufenden Sitzung. Das heißt, der Kicker-Artikel erscheint, während sie noch zusammensitzen. Und das ist für mich ein absolutes Unding. Und zwar aus beiden Sachen. Einerseits, so eine Information, so einen Zwischenstand aus einer Sitzung live rauszugeben, geht für mich wirklich nicht. Und ich sage trotzdem, und ich bin ein insgesamt durchaus kritischer Journalist, aber ich sage, man muss immer auch gucken, wie geht man mit Internas, die man erfährt, um? Und was hat das vor allem für die Öffentlichkeit gerade für ein Interesse? Also die Öffentlichkeit interessiert sich natürlich, jeder Dynamo-Fan, dafür, welche Kandidaten gibt es bei der Sportchefsuche und was auch definitiv berichterstattenswert ist, wenn der Aufsichtsrat sich wirklich streitet um die Kandidaten. Aber diese Ebene dann zusätzlich zu sagen, diese drei Kandidaten sind nicht überzeugend oder haben nicht überzeugt, das ist einfach nicht notwendig, journalistisch auch. Also ich muss sagen, dieser Halbsatz ist das Problem. Es hätte hier einfach stehen müssen, der Aufsichtsrat ist quasi uneinig über die Wahl dieser drei Kandidaten. Es hätte gereicht. Da wären alle wichtigen Informationen draußen gewesen. Ich finde, das hat man auch aus journalistischer Sicht, man muss es mit dem Schiedsrichter vergleichen, nicht mit genügend Fingerspitzengefühl agiert. Und ich will dabei auch sagen, wir hatten, kann ich ganz ehrlich sagen, kann man glauben oder nicht, wir hatten die Namen Sören Gonter und Marco Pezzaioli vorher gewusst, dass die bei dieser besagten Sitzung auftauchen werden. Wir wussten den dritten Kandidaten nicht und wir haben deswegen gesagt, wir nennen keine zwei Kandidaten, wenn wir den dritten Kandidaten nicht kennen, weil die Gefahr zu hoch ist, dass es der dritte Kandidat wird und wir dann den Leser quasi in die Irre führen, indem dass wir zwei Kandidaten nennen. Und die Leser stellen sich auf einen der zwei Kandidaten ein und dann erfahren, es ist ein dritter. Also es geht immer darum, journalistische Informationen so zu behandeln, dass der Leser das Wichtigste erfährt. Und da gehört es auch dazu, lieber mal zu warten und zu gucken, wie ergibt sich das. Und da sollte man zumindest das Ende einer Sitzung abwarten. Weil richtig schwierig wäre es ja übrigens auch für den Kicker noch geworden, wenn der Aufsichtsrat dann gesagt hätte, Leute, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir einigen uns jetzt noch auf den Kandidaten. Und jetzt nochmal, der letzte Rückschluss, der Aufsichtsrat bei Dynamo ist aber scheinbar so zerstritten, dass er selbst das nicht schafft. Und das ist halt wirklich dann auch nochmal fatal.
Naja, aber dieser Donnerstag war natürlich kein Vertrauensbeweis. Und ich glaube, da misstrauen jetzt auch einige. Ich glaube, nicht alle misstrauen sich, sondern da gibt es schon einige, die auch wissen, dass man loyal miteinander arbeiten kann. Aber dieser Donnerstagabend hat natürlich Misstrauen gesät. Und dieses Misstrauen wurde von genau einem Kandidaten gesät.
Ich glaube, der Donnerstag ist Tatsache die Krönung im negativen Sinne und ist sicherlich auch ein wirklich negativer Höhepunkt der letzten Wochen und Monate.
Aber Tino, ganz kurz, ich will da auch nicht, dass man sagt, es ist der komplette Aufsichtsrat. Wie man immer sagt, also, es sind die Medien, es sind die Fans oder es ist der Aufsichtsrat.
Es ist, wie gesagt, die negative Krönung aus meiner Sicht. Wenn wir das konkrete Beispiel Donnerstag nehmen, hat es eine Person durchgestochen. Also über den Zeitpunkt, der ist sicherlich zu verurteilen und abzulehnen. Dass aber in dem Gremium einer sitzt, der die Medien bedient, das ist halt ein Punkt, der stimmt nicht. Auch in dieser Runde, und da braucht man, das ist kein Geheimnis, Thomas hat seine Leute, Patrick hat seine Leute, der Kicker hat seine Leute, wir haben unsere Leute und wir werden die natürlich nicht nennen. So funktioniert Journalismus. Ich bin nah beim Patrick, der sagt, es kommt auf den Zeitpunkt an, es kommt auf die Wortwahl an. Aber wenn es darum geht, auch mal eine vertrauensvolle Entscheidung zu schaffen. Ich meine, nehmen wir das Beispiel Thomas Stamm. Da kommt Dienstagabend die Meldung von euch, Patrick, dass ihr wisst, er ist es, weil der Aufsichtsrat sich darauf festgelegt hat. Das hat jetzt nicht ganz die Tragweite im Sinne, dass Personen zerschossen werden. In dem Fall Gonter, Pezzaioli und Brendel. Aber warum kann das Gremium nicht dicht halten, wenn sich 9 Mann, beziehungsweise ich glaube 8 Mann und eine Frau auf den Kandidaten einigen? Da kann man doch dann einfach auch mal 24 Stunden aus dem Raum nichts rauslassen. Aber da geht es, glaube ich, auch um Eitelkeiten, da will man sich mitteilen. Das sind alles nur Vermutungen, aber irgendwie muss man ja so eine innere Motivation haben, das Journalisten, Freunden, Kollegen oder wem auch immer zu erzählen, dass man weiß, welche Personalentscheidung man gerade getroffen hat. Und das ist praktisch eine Kette. Da ist der Chefsuche jetzt wirklich in das unrühmliche, vorläufige Ende, aber das zieht sich doch wie ein roter Faden auch durch die letzten Wochen.
Ja, ich würde es noch ganz anders sagen. Diese 48 Stunden vorige Woche waren Dynamo Dresden in 30 Jahren zusammengefasst. Am Dienstag die Mitteilungen mit Tim Schreiber offiziell und Thomas Stamm inoffiziell durch alle, ist urplötzlich eine unglaubliche Aufbruchstimmung entstanden. Wenn du durch die sozialen Netzwerke gesurft bist, jeder war Hurra, jetzt geht's aufwärts und nächste Saison wird's. Und 2 Tage später reißt du alles wieder mit dem Arsch ein und du hast wieder den kompletten Stimmungsumschwung im kompletten Verein. Dienstag auf der Zugspitze und Donnerstag am Abend im Wasser. Und das ist, da kann ich wirklich manchmal sagen, manchmal schafft mich dieser Verein, wie das so schnell geht und wie viele daran beteiligt sind, dass es so ist.
Der Verein ist ja auch immer relativ fix bei Ehrenratsverfahren. Also wenn man denjenigen, also ich finde, Tino, trotzdem, klar, jeder hat irgendwie vielleicht mal jemanden, der eine Information weitergibt und jeder muss dann mit sich selbst übereinkommen, ob er die Information dann auch veröffentlicht. Aber auf der anderen Seite, quasi ein Live-Ticker zu machen von einer vertraulichen Sitzung und dann noch zu sagen, okay, also keiner der Kandidaten konnte überzeugen, das ist schon noch eine neue Stufe des Ganzen. Und da kann man dann tatsächlich mal auch über ein Ehrenratsverfahren nachdenken, wenn man denjenigen rausbekommt. Man wird ihn sicherlich rausbekommen.
Genau, du wirst die Person nicht rauskriegen und ich bin ja voll bei dir, aber ist nicht gefühlt jede 2. Aufsichtsratssitzung eine vertrauliche Sitzung, weil immer Sachen besprochen werden, die jetzt explizit nicht für Mitglieder, Medien und Öffentlichkeit bestimmt sind, sonst könnten wir ja daran teilnehmen.
Genau, aber eigentlich wäre das doch jetzt legitim, dass man ab sofort sagt, okay, ihr könnt teilnehmen, weil wir haben ja sowieso hier Informanten im Raum sitzen, dann könnt ihr auch gleich direkt teilnehmen.
Aber es ist halt nicht nur die eine Person, ne? Das sind halt mehrere und es passiert halt auch immer wieder und ja, es ist einfach bezeichnend und so kommst du natürlich nie viel weiter. Ne?
Oder ist das der neue Journalismus? Ist das, weil es hat ja Dynamo Dresden, muss man auch sagen, nicht exklusiv. Guck dir, wie gesagt, den deutschen Rekordmeister an.
Was ich noch sagen will, Jens, man darf natürlich nicht vergessen, es gibt ja nicht nur interne Quellen, es gibt ja auch externe Quellen. Also man kann in dieser Branche nicht einfach alles geheim halten. Das ist auch wirklich dann kein Dynamo-Thema mehr. Also zum Beispiel, dass Thomas Stamm Trainer wird, das spricht sich dann in Freiburg rum. Das zieht dann wieder dort seine Kreise. Also ich will sagen, nicht jedes Thema, was durchgestochen wird, kommt aus dem Aufsichtsrat. Das ist auch ganz klar zu betonen. Also man darf den Aufsichtsrat auch wirklich nicht für Dinge verantwortlich machen, wo er dann weniger bis nichts dafür kann. Entscheidend ist trotzdem, auch bei Tim Schreiber übrigens, Tim Schreiber steht Sonntagabend beim Agenda Sport und erzählt, dass er in der 3. Liga bleibt. jetzt mal nur so. Welche Vereine gab es denn in der dritten Liga von der Größe und Strahlkraft, wo ein Tim Schreiber noch hingehen konnte? Also, da will ich jetzt mal sagen, da brauche ich keine Aufsichtsratsquelle dafür. Da kann ich genügend Quellen auch sonst wo finden, die mir so einen Spielertransfer im Endeffekt irgendwie bestätigen können, ne, als Journalist. Also dementsprechend müssen wir trotzdem diesen Fall dieser speziellen Sportchef-Sitzung, das ist trotzdem gravierend, weil hier geht es wirklich um einen ganz, ganz entscheidenden Fakt. Wer wird Sportchef? Wer bestimmt die ganzen sportlichen Geschicke in diesem Verein? Und wenn dann dort ein Zwischenstand live herausgegeben wird, dann ist das wirklich ein ganz anderes Durchstechen als von den Kinderlitzchen, die wir hier sonst gesprochen haben, wenn ein Trainer quasi schon zugesagt hat und nur noch die Unterschrift ist oder sonst was. Also das ist einfach ein anderer Zwischenstand.
Da gehe ich voll mit, Patrick.
Wer wird's denn jetzt?
Ja, ich habe es schon gesagt, also ich würde mir schon Sören Gonter wünschen. Ich weiß, dass er bei den Fans nicht so beliebt ist, auch weil er halt ab und zu mal Dinge angesprochen hat, auch in seiner Dresdner Zeit, die nicht gut ankamen, die aber letzten Endes Wort für Wort auch zugetroffen haben. Wenn ich gerade seinen Wechsel nach Aue sehe, 2019, da hat er das Sportliche kritisiert. Und jedes Wort, was er damals gesagt hat, ist im Laufe der Saison zugetroffen und Dresden ist abgestiegen in der Saison. Also er hat mit dem Finger auf die Wunde gezeigt und er ist aber nicht erhört worden. Und die Fans wollten ihn nicht erhören. Auf der zweiten Schiene mit einem Stefan Zimmermann 36, mit einem David Fischer 39 und mit einem Thomas Stamm 41. Und ich nehme mal Hardy noch mit rein als Nachwuchschef. Wäre das eine junge Kombo, ein junges Quintett, dass man wirklich über mehrere Jahre Kontinuität zeigen könnte in Dresden. Und das ist das, was diesem Verein am besten tun würde. Einfach mal Kontinuität, nicht gleich wieder sagen, nächstes Jahr, natürlich wollen sie nächstes Jahr aufsteigen, aber Schritt für Schritt nach vorne gehen. Das, was sich jeder wünscht, dass sich dieser Verein mal entwickelt, dass alle an einem Strang ziehen und nicht jeder an seinem persönlichen Seil. Das wäre für mich die Konstellation mit Sören Gonter am besten gegeben. Er kennt die Stadt, er kennt den Verein, er hat jahrelang hier gelebt. Er hat jetzt ein Jahr lang in Kassel mit einem sehr niedrigen Budget die Klasse gehalten, hat dort Dinge angestoßen. Das wäre für mich günstiger als ein Marco Pezzaioli, der dann schon 55 Jahre alt ist und auf seinen Stationen nie sehr lange war. Und deshalb würde ich sagen, würde für mich die Kontinuität im Vordergrund stehen und dem jungen Gremium, sportlichen Gremium, wirtschaftlichen Gremium, was dann an der Macht ist, auch mal die Chance geben, vielleicht auch mal einen Fehler zu machen, den man aber dann wieder korrigieren kann. Also Schritt für Schritt den Verein entwickeln und nicht wieder irgendwann Schnellschüsse tätigen.
Es gibt bei Marco Pezzaioli ja auch einfach den Fakt, dass er viele Stationen hatte, aber keine wirklich nachweisbaren Erfolge. Also sprich keine Aufstiege, sprich auch keine Drittliga-Erfahrung. Und das ist halt aus meiner Sicht auch so ein deutlicher Grund, warum jetzt Sören Gonter tatsächlich eine richtig, richtig gute Alternative ist. Und zwar nicht nur eine Alternative, sondern vielleicht einfach auch genau der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Man sollte einfach mal anschauen, was in Elversberg los ist mit dem ganz jungen Sportchef Bog, der dort diesen ganzen Verein managt. Und wenn wir dann noch an Niemeyer denken in Münster, auch ein ganz junger Sportchef. Also gerade diese Sportchefs haben in den letzten Jahren in der dritten Liga gezeigt, dass sie, indem sie einfach breit den Spielermarkt sondieren und wirklich ganz offen dort drauf schauen und nicht wie, sage ich mal, eher einen Sportchef, der schon zig Stationen hatte und da wieder seine Standards aufzieht, dass das Erfolg haben kann. Und deswegen finde ich dieses Projekt Sören Gonter und Dynamo Dresden hochspannend.
Ich finde Sören Gonter junger Kandidat, sicherlich auch ein Kandidat, dem man auch noch Fehler zugestehen muss, weil er noch nicht so lange in diesem Geschäft drin ist. Thomas hat es gesagt, er hat jetzt in Kassel in der Regionalliga, in dieser schwierigen Regionalliga Südwest bewiesen, dass er dort was bewegen kann, hat auch im Umfeld was bewegt, auch was das ganze Sponsoring betrifft. Hat sich sein Netzwerk nicht nur in Kassel aufgebaut, sondern eben auch durch seine Expertise und durch sein Arbeiten als Experte bei Sky. Ich glaube schon, dass der auf sowas zurückgreifen kann und ist natürlich auch als Spieler in aller Munde gewesen. Also der weiß dann auch, von was er spricht und er kennt das Umfeld hier. Also der hat auf jeden Fall Kenntnisse, wie Dresden und dieser Dynamo-Kosmos funktioniert.
Jens, du sagst es genau, warum ihm nicht die Chance geben? Alle Punkte, die ihr aufgezählt habt, kann ich total unterschreiben und wundere mich, warum der Aufsichtsrat am vergangenen Donnerstag nicht gleich gesagt hat, na klar, Sören Gonter.
Weil er nicht überzeugend war. Körper, habe ich gelesen.
Das haben wir danach alle gelesen. Aber was war daran jetzt nicht überzeugend? Und es ist ja immer auch die Frage, was habe ich für Alternativen? Und ich finde, die Personalie Sohn Gonter, die hat so viele Vorzüge und bringt so viele auch Synergieeffekte und positive Sachen mit sich, dass ich einfach sagen würde, einfach mal machen. Mhm. Einfach probieren,
mutig
und versuchen
sein.
Und mutig sein. Genau. Weil was mich nämlich am meisten, und mutig sein ist vielleicht genau das Stichwort, Jens, was mich nämlich am meisten gewundert hat, dass sich Sören Gonter nicht für die Stelle beworben hat, sondern dass er im engeren Kreis ist. Weil in seiner aktiven Zeit hier in Dresden ist er ja auch dadurch aufgefallen, dass er eine klare Haltung hatte, dass er Themen angesprochen hat, die auch wenig populär waren, die vielleicht auch mal wehtaten, aber, das hat Thomas gesagt, die ganz oft der Wahrheit entsprachen, weil er eben auch diesen Blick hat. Und ich finde, dieses junge Quintett, das ja, ist ja genau das, was Dynamo sich jetzt irgendwo auf die Fahnen geschrieben hat. Junge, entwicklungsfähige, nicht nur Spieler, sondern eben auch Führungskräfte einzustellen. Und dann sind wir bei dem Thema, Jens, was du gesagt hast. Dann muss man natürlich auch mal dann die Nerven bewahren und den jungen Leuten auch einen Fehler mal zugestehen.
Also ich habe vor einem Jahr ein sehr langes Interview mit Sören Gonter geführt, als er diese Stelle bei Hessen Kassel angetreten ist. Und da war ganz, ganz spannend. Er hat damals relativ deutlich und für mich auch überraschend krass kritisiert, dass Dynamo mit diesem goldenen Jahrgang in der U19, die ja Vizemeister in der Bundesliga geworden war, nichts anfangen konnte oder da viel zu wenig daraus macht. Er hat damals kritisiert, dass man nicht schon zwei Stammspieler und einen Ersatzspieler aus dieser U19 in der dritten Liga eingebaut hat. Also er hat auch wirklich im Detail die Spieler genannt und hat die sich ja dann in Kassel angeschaut und hat die bei sich eingebaut, wo man ja auch seinen Bezug immer noch sah. Und die Familie von ihm ist immer auch zu Auer Zeiten in Dresden wohnen geblieben. Der hat eine ganz hohe Verbindung mit dieser Stadt und dementsprechend ist halt auch dieser Punkt da, dass man denkt, ja, da ist einer, der rennt dann nicht wieder weg, wenn es ein Top-Angebot woanders gibt. Das glaube ich einfach. Und deswegen passt dieser Prozess einfach so gut, dass man hier auf Kontinuität diesmal setzen kann, wenn es denn dann gut geht.
Das weiß ich auch selbst von Sören. Dem ist der Abschied damals, es ging zwar in die Heimat, in seine hessische Heimat, aber dem ist der Abschied aus Dresden damals schwer gefallen, weil der sich hier richtig eingelebt hatte und Dresden auch richtig lieb gewonnen hat. Und auch seine Familie, auch seine Kinder. Also der hat sich hier tatsächlich richtig wohl gefühlt. Und ja, also wir sind jetzt hier nicht die Botschafter von Sören Gonter, aber ich glaube, es wäre jetzt keine schlechte Wahl. Oder gibt es noch einen Kandidaten X, den man jetzt nach diesem verfahrenen Donnerstag, über den wir jetzt diskutiert haben, sagt, okay, wir holen jetzt jemanden ganz Neues.
Jens, du kannst die Kollegen gerade nicht ansprechen, die stechen es gerade durch. Podcast 4-0 einstimmig für Gonter.
Ja.
Mit Argumenten unterlegt, jetzt ist es...
Ich habe es ihm gerade geschrieben. Nee, natürlich nicht.
Was macht denn der neue Sportchef? Wird der das dann wieder ändern, dass man aktuell keine Vertragslaufzeiten, auch beim neuen Trainer, wir haben ja jetzt Thomas Stamm, ist ja veröffentlicht worden, auch bei neuen Spielern, gibt es ab sofort oder aktuell keine Vertragslaufzeiten? Gibt sicherlich auch andere Vereine, die das machen. Journalistisch ist es, sage ich immer, schöner, wenn man sagen kann, okay, der hat einen 2-Jahres-Vertrag, der hat einen 3-Jahres-Vertrag. Und sind wir mal ehrlich, da sind wir wieder bei dem Thema, es kommt doch sowieso raus. Irgendeiner aus dem Aufsichtsrat faxt es dann an den Journalisten seines Vertrauens oder mailt es und damit weiß derjenige dann auch, wie lange der Trainer oder derjenige Spieler Vertrag hat und man kann ja auch mal mit dem Spielerberater oder dem Trainerberater telefonieren.
Jens, es in dem Sinne muss es ja nicht unbedingt der Aufsichtsrat sein. Du kannst dich vielleicht noch an eine Situation erinnern, das war vor einem etwas mehr als einem Jahr. Da hat sich Kirill Melitschenko wieder verletzt. Mhm. Der Verein hat bekannt gegeben, schwere Knieverletzungen. Keiner wollte irgendwie eine genaue Diagnose bekannt geben. Und wir hatten nach dem Training 2 Wochen später Robin Becker am Mikrofon. Und er sagt, Kirill hat dieselbe Verletzung wie ich, die Kreuzbandriss ist immer scheiße. Und es kommt immer raus. Mhm. Und für uns ist es auch in dem Sinne sehr kompliziert, weil das hatte ich jetzt bei der Verletzung von Stefan Triljascha, wenn du nichts mehr bekannt gibst als Verein. Ich bin im Januar mehrfach angeschrieben worden, was hat er denn nun? Und ich konnte nur schreiben, wir können nur das bekannt geben, was der Verein sagt. Und da kam als Antwort, dann recherchieren Sie bitte besser. Also es fällt nicht auf den Verein zurück, sondern es fällt ja auf die Medien zurück, die dann schreiben, Er hat eine Oberschenkelverletzung. Wie schwer, wissen wir nicht. Mhm. Dann heißt es ja dann, macht mal eure Arbeit richtig. Und das ist das, was mich an diesem Punkt sehr ärgert.
Wobei, da müssen wir, glaube ich, finde ich, aus meiner Sicht ein bisschen unterscheiden. Bei dem Thema Verletzung, da fällt es mir gar nicht so schwer, dem Verein zu folgen, weil da geht es natürlich so in gewisse Persönlichkeitsbereiche rein. Wir wissen ja auch, generell wird ja eine Verletzung immer nicht so detailliert bekannt gegeben, selbst wenn sie beschrieben wird, wie sie vielleicht sich sogar in echt darstellt. Also da habe ich durchaus Verständnis und da muss ich uns natürlich jetzt auch mal selber in die Pflicht nehmen. Wir sind ja die Ersten, die dann, wenn sie hören, es ist ein Muskelbündelriss, dazu schreiben, er wird jetzt mindestens 3 Wochen, 4 Wochen ausfallen und in der 4., 5. Woche dann schreiben, wann kommt XY zurück. Mhm. Und dass die Vereine sich davor schützen wollen, also speziell Dynamo davor schützen will, das kann ich noch verstehen. Bei den Vertragslaufzeiten sehe ich das anders. Da finde ich, also wir müssen jetzt keine genauen Verabredungen, wie hoch die Ausstiegsklausel ist, ob die an Geld hängt oder an Einsätzen, das gehört alles nicht in die Öffentlichkeit, da sind wir wieder bei der Privatsphäre. Aber so eine grundsätzliche Angabe, der Stürmer unterschrieb für 2 Jahre, das ist doch jetzt nie schwer.
Das machen doch 90% aller Vereine.
Also ich finde, das gehört auch irgendwie dazu, weil das ist nun mal ja, Teil dieser Branche, dass man weiß, wie lange ist der Spieler dort unter Vertrag. Und ich sage mal so, ich würde sogar so weit gehen, dass man die Liga mit dazu schreiben sollte.
Und wie machst du denn bei Leihverträgen? Ist ausgeliehen worden, vielleicht für 2 Jahre, für 4 Jahre, ihr könnt würfeln.
Naja, also ich glaube vor allem, Jens, dass es halt das Problem gibt, dann werden Dinge rauskommen. Und das Problem ist auch, es werden auch mal 1, 2 falsche Dinge rauskommen oder es werden unterschiedliche Stände in verschiedenen Medien stehen. Und das wird für Dynamo dann durchaus schwieriger, das wieder einzufangen. Und das ist das Kernproblem, was ich dahinter sehe. Für meine Arbeit sage ich auch, das Wesentliche werden wir noch mitkriegen bei den wichtigsten Spielern. Und ich denke, auch beim Trainer wird sich das irgendwann rumsprechen oder die Diskussion wird dann vielleicht früher auftauchen, als dass sie könnte, weil jeder denkt, er hat nur einen Einjahresvertrag. Oder nach 2 Jahren fragen wir doch immer nach. Also ich glaube schon, dass es für einfach mehr Verwirrungen sorgen wird. Bei den Verletzungen muss ich dennoch sagen, erstens die Beschreibung muss ja nicht so ganz tiefgehend genau, so wollen wir es ja gar nicht wissen. Wir wollen ja wirklich nur eine Vorstellungskraft haben, was es denn ist. Und wenn ich da halt nur noch Verletzung hinschreibe und das Körperteil, dann ist es halt eigentlich keine Information mehr. Also das ist schon was ich halt so nach wie vor kritisch sehe, weil da einfach auch wirklich das unwahrscheinlich ist, dass es dem Verein große Nachteile bringt, das zu berichterstatten.
Ja, ich frage mich auch, wie willst du künftig eine Vertragsverlängerung kommunizieren? Ihr werdet es nicht gewusst haben, aber jetzt verraten wir es euch. Ja, sein Vertrag lief aus und den haben wir jetzt einfach mal so verlängert.
Ja, so wird es kommen.
Ja, das gab es tatsächlich schon, kann ich ja sagen. Also ich glaube, in Halle und in Magdeburg haben sie auch solche Projekte gemacht und haben dann Verträge verlängert, vorzeitig, ohne Bekanntgabe bis wann. Und das ging dann teilweise so weit, dass Mitarbeiter im eigenen Verein sich gewundert haben und nicht mehr wussten, wie lange denn überhaupt sie den Trainer vielleicht noch sehen oder wie auch immer. Da gab es schon richtig Schwierigkeiten auch darunter. Also man muss sich dessen wirklich bewusst sein, was es für eine Entscheidung ist, wenn man die so durchzieht. Mhm. Man kann es vielleicht machen. Ich denke aber, man muss auch immer gucken, in welcher Stadt ist es so. Dresden ist einfach eine unruhigere Stadt und da sollte man ein paar wenige Pfosten, Leitplanken reinhauen und sagen, das ist die Vertragsbasis aus so und so viele Jahre. Das ist ja eine verlässliche Info und dass man wenigstens dort so ein paar Leitplanken hat und sich nicht untereinander dann noch verschießt, weil jeder dort einen anderen Stand hat.
Ja, du öffnest Spekulation Tür und Tor damit. Also ja. Weil jeder wird sagen, ja, vielleicht hat er 2 Jahre, vielleicht auch 3 Jahre, möglicherweise auch nur 1 Jahr. Also und wie gesagt, ich bin der Meinung, es kommt immer raus.
Und genau das ist ja das, was der Verein auch zuletzt ein Stück weit immer kritisiert hat, auch gegenüber den Medien, dass viel spekuliert wird. Aber an dem Punkt könnte der Verein jegliche Spekulation beenden, indem er eine ganz klare Vertragslaufzeit benennt, weil da gibt es nur einen Fakt. Punkt. Dann kommt vielleicht im März raus, dass er eine Ausstiegsklausel hat, der Spieler XY, und dann ist das so. Aber die Leitplanken, das hat Patrick gesagt, die kann man einschlagen und damit sind auch Fakten geschaffen. Und darauf kann man sich dann auch berufen.
Wollen wir noch ein paar Personalien besprechen? Thomas Stamm ist jetzt immer schon wieder erwähnt worden. Das ist ja seit letzter Woche allgemein bekannt. Am Sonntag hat es der Verein jetzt auch öffentlich gemacht, war Thomas Stamm hier in Dresden. Ich glaube, wir waren uns in den letzten Wochen immer wieder einig, das ist eine richtig gute Wahl, dass man ihn bekommen hat.
Das auf alle Fälle. Und ich muss immer lächelnd an das Rückspiel in Freiburg denken, am 14. April, als er von den Dresdner Medienleuten gefragt worden ist, was er denn bei Dynamo ändern würde. Und er dann auch sehr konkret darauf geantwortet hat. Und das ist, Fußball ist manchmal komisch. Und jetzt kann er das alles selbst bewerkstelligen, was ihm damals so aufgefallen ist. Und ich finde, eine bessere Wahl hätte es für Dynamo in dieser Situation überhaupt nicht geben können.
Da stimme ich komplett zu. Also er ist der geborene Nachfolger, könnte man sagen, für diese Aufgabe jetzt. Das heißt natürlich trotzdem immer, dass man nicht vorhersagen kann, dass es auf jeden Fall erfolgreich sein wird. Mhm. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ne? Markus Anfang war an sich auch kein schlechter Trainer, wenn man die gesamte Laufzeit sieht und dass die Mannschaft auch zwischendurch sein System gut umgesetzt hatte. Aber Thomas Stamm bringt alles mit für diese Position. Er hat ein ähnliches Spielsystem in Freiburg gespielt. Er hat es insgesamt etwas variabler spielen lassen. Er ist öfters von seiner Grundordnung abgewichen. Er hat die nötige Drittliga-Erfahrung, die ich für äußerst wichtig halte, dass man keinen Trainer holt, der das erste Mal in der dritten Liga arbeitet. Er hat mit jungen Spielern gearbeitet, was bei Dynamo dringend wieder neu umgesetzt werden soll und muss. Und er passt vor allem halt grundsätzlich auch von der Philosophie her. Also er spielt auch viel Ballbesitzfußball. Er will offensiv spielen lassen und er passt damit halt einfach genau zu dem, was man bei Markus Anfang eigentlich vorher auch gut fand. Und das muss man Markus Anfang ja lassen, was dafür gesorgt hat, dass auch viele Fans im Stadion waren. Und das war für Dynamo dieses Jahr finanziell auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das ermöglicht ja jetzt auch, dass man eben genug Kohle in der Tasche hat, um da nochmal neu anzugreifen in der dritten Liga.
Naja, Markus Anfang hat aber trotzdem Werbung in eigener Sache gemacht durch das Jahr 2023. Wenn man so den Medien trauen kann, steigt der ja auf in die zweite Bundesliga. Von daher hat der alles richtig gemacht. Also, kümmern wir uns mal um unsere eigenen Personalien. Letzte Woche ist ja dann schon die Verpflichtung von Tim Stanislav offiziell gemacht worden, vom neuen Torhüter. Wir haben jetzt übrigens rausbekommen, Tino, warum er Tim Stanislav heißt. Also ich habe seinen Zweitnamen, das haben uns die Kollegen vom Blindenradio, haben uns da weitergeholfen und die haben ihn angeschrieben und dieses Stanislav ist irgendwie eine Hommage an den verstorbenen Opa. Und Tim heißt er deshalb, weil der Papa einen kurzen Vornamen haben wollte. Aber der Kollege Schreiber ist auf jeden Fall ein guter Torhüter. Was sagt der Torhüter zu Tim Stanislav Schreiber?
Ich sag mal so, wenn er dem Stanislav ehemals im Dynamo-Tor rankommt, dann ist es ein guter Fang. Hm. Ja, also für mich war es auch keine Überraschung mehr, aber ja, absolut gut. Der Junge hat gezeigt in der zweiten und dritten Liga, dass er es drauf hat. Die Pokalspiele hat jeder noch im Kopf. Und der Junge ist aus Freital, ist bei Dynamo und bei Borea groß geworden. Was will man mehr? Und damit schaffst du auch wieder Identifikation im Verein.
Bei den anderen sieht es so aus, wir haben über Mesenhöhler schon geredet, Patrick. Mesenhöhler bleibt wohl möglich. Mit Hermann kann man vielleicht auch eine Verlängerung anstreben und den dann möglicherweise auch mal verleihen, muss man schauen. Aber bei Proll und vor allem Triljaccia stehen die Zeichen auf Abschied. Triljaccia, habt ihr jetzt schon erste Infos?
Genau, Stefan Triljaccia haben wir heute auch erst endgültig nochmal erfahren und dann auch veröffentlichen können. Er wird heute beim VfB Stuttgart unterschreiben bis 2027. Durchaus eine total überraschende Personalie, dass er als Drittliga-Stammtorwart, der aber ein halbes Jahr verletzt war, zum Bundesligisten geht. Erklärung ist, dass man beim VfB ihn als Nummer 2 oder 3 sieht. Er soll Bredlo als Nummer 2 quasi herausfordern und da den Konkurrenzkampf nochmal beleben. Und er hat natürlich den Vorteil, dass der VfB mit seiner zweiten Mannschaft ja noch in die dritte Liga aufgestiegen ist. Das heißt, je nachdem kann er auch dort zum Einsatz kommen. Da muss man noch dazu sagen, dass der VfB bei seiner zweiten Mannschaft aber einen sehr, sehr guten Nachwuchstorhüter hat, der deutscher U19-Nationalspieler ist. Und da kommt es jetzt darauf an, ob der verliehen wird. Je nachdem wird Triljaccia öfters in der dritten Liga sein oder wird dann, je nachdem, wenn oben oder unten einer fehlt, eben dort dann spielen können. Ansonsten wird er sich hinten anstellen müssen, aber der Vertrag ist sehr gut dotiert. Ich habe da gehört, man verdient so in der Bundesliga als dritter Torhüter das 2- bis 3-fache gegenüber einem Stammtorhüter in der dritten Liga. Da kann man sich dann vorstellen, dass der Vertrag auch 3 Jahre lang relativ lukrativ ist und angesichts der Gesamtgemengelage für Triljaccia aus meiner Sicht ein großer Aufstieg.
Für ihn aber trotzdem, ich bleibe dabei, eine relativ komische Situation. Er hat sich ja nicht zu Schulden kommen lassen. Er ist ausgefallen durch diese schwere Verletzung in Bielefeld, konnte dann in der Rückrunde gar nicht mehr eingreifen. Und jetzt ist das Kapitel, wer hätte das gedacht, dass das Spiel in Bielefeld sein letztes Dynamo-Spiel gewesen ist?
Na, die Frage ist ja, was zuerst da war, ne? Das Interesse von Dynamo an Tim Schreiber oder im Zweifel auch das Interesse vom VfB Stuttgart am Stefan Triljaccia. Mhm. Und vielleicht hat sich's auch überlagert und dann hat der eine vom anderen gehört und am Ende fügten sich die Dinge und am Ende sind vielleicht auch alle sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung, wie sie jetzt ist. Ich kann allen, die uns nicht regelmäßig hören, empfehlen, die Folge vergangene Woche nochmal anzuhören. Das ist mir nämlich aufgegangen, als Daniel Mesenhöhler am Samstag im Tor stand. Und wenn man sich den Passus anhört von Benny Kirsten, der vergangene Woche über die Torwartkonstellation bei Dynamo gesprochen hat, wenn man jetzt weiß, dass Stefan Triljaccia nach Stuttgart wechselt, ich glaube, das konnte man zwischen den Zeilen, also nicht den Verein raushören, aber dass er nicht länger in Dresden bleiben wird, das war letzte Woche ziemlich deutlich rauszuhören. Finde ich jetzt rückblickend. Thomas wird wieder sagen, rückblickend ist es immer einfach zu bewerten, ne?
Ja, ist es ja auch. Aber ich habe am Samstag das Spiel auf Magenta verfolgt und damit auch David Fischer in der Halbzeitpause. Und er hatte ja gesagt, dass Tim Schreiber relativ schnell Feuer und Flamme war. Auch noch zu Zeiten, wo der Aufstieg noch möglich gewesen wäre. Also müsste ja der erste Kontakt auch schon Mitte, Ende März, Anfang April erfolgt sein, denn da standen die Chancen ja wirklich noch gut. Ende April dann schon nicht mehr. Also gehe ich mal davon aus, dass das schon 2 Monate zurück ist, dass die beiden Seiten sich geeinigt haben und zu dem Zeitpunkt war Driller auch noch nicht 100%ig fit. Aber man hat es gesehen an der Konstellation, als er dann wieder, wir haben vor Jens, wann war das? Vor einem Monat mit ihm gesprochen. Und da hat er da ja auch schon gesagt, er ist fit und er würde gern nochmal spielen und er saß nicht mal mehr auf der Bank. Also das waren für mich schon ein Zeichen, dass er hier gehen wird oder sogar gehen will.
Ja, man muss mal kurz dazu sagen, ich glaube schon, dass das Triljaccia-Angebot trotzdem auch länger wabern muss. Erstens schon die Kommunikation allein darum, wie Triljaccia auch mal in der Vergangenheitsform gesprochen hat, dazu kommt, dass der Torwarttrainer beim VfB, der ihn ja auch verpflichten wollte, eben sein ehemaliger Torwarttrainer von der TSG Hoffenheim ist, wo er in der U19 gespielt hat. Und das muss also auch schon relativ lange am Köcheln sein. Und es hieß von Dynamo intern, dass die auch scheinbar gar nicht lange mit Triljaccia verhandelt haben, weil sie auch wussten, dass er ein so gutes Angebot hat, dass man da einfach keine Chance gehabt hätte.
Und Kevin Broll, das ist auch fast tragisch, oder? Spielt diese Rückrunde und wird wahrscheinlich jetzt auch zum Saisonende den Verein verlassen.
Aber ich sag mal, Brollo ist so gut, dass er mit Sicherheit mindestens einen Drittliga-Verein finden wird. Mhm. Denn er hat nicht viel falsch gemacht. Er sah sicherlich in einigen Dingen unglücklich aus, wo er auch nichts dafür konnte. Aber er ist ein guter Torhüter und für ihn ist es dann vielleicht auch ein Neuanfang. Er kann auf den Reset-Knopf drücken und er wird jeden Dritten besser machen und mit Sicherheit auch ein, zwei Zweitligisten.
Und damit können wir vielleicht von den Torhütern rüberwechseln zu den Feldspielern. Ja. Es ist ja natürlich nach der Saison auch klar, das haben wir auch schon mal gesagt, dass nach so einer enttäuschend verlaufenden Saison der Kader, Jens, glaube ich, du hast immer gesagt, mal durchgelüftet werden muss. Und dass da natürlich womöglich auch ein paar unpopuläre Entscheidungen fallen, nach außen unpopulär wirkende Entscheidungen, das ist ja auch klar. Insofern ist die Konstellation Mesenhöhler bleibt, Hermann wird vielleicht verliehen und es kommt ein neuer Torhüter dazu. Jetzt auf den ersten Blick überraschend, aber vielleicht ist es auch ein Stück weit ja, eine Art Neuanfang. Und da finde ich, da schließt sich jetzt der Torwartkreis. Mit Tim Schreiber hat man da eine wirklich überzeugende Lösung gefunden. Das ist ähnlich wie mit Thomas Stamm. Er bringt alles mit, um erfolgreich zu sein, kann den Erfolg natürlich aber auch nicht garantieren, das ist klar.
Jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt zur Personalie. Stefan Kutschke war ja deutlich zu sehen, was sich die Fans wünschen, eine Verlängerung mit dem Kapitän. Und Stefan spaltet sportlich sicherlich. Also da gibt es welche, die sagen, unser Fußballgott. Und dann sagen manche, naja, aber so richtig bringt das in seinem Alter auch nicht mehr. Und ich bin trotzdem einer, der sagt, ich würde mit Stefan Kutschke definitiv noch eine Saison verlängern und würde ihm auch einen Anschlussvertrag im Verein geben, weil der ist so wichtig. Wir sprechen immer von Identifikation. Und kaum einer oder keiner lebt in diesem Dynamo-Kader Dynamo Dresden so sehr wie er. Und ich finde, es ist auch seiner sehr, sehr engen Verbindung zur aktiven Fanszene zu verdanken, dass es in der Rückrunde so ruhig geblieben ist im ganzen Umfeld, was das betrifft. Ich glaube, Stefan Kutschke ist da so ein bisschen wie Kit, der da vieles auch zusammenhält, der bei den Fans ist, der auch am Samstag nach dem Spiel nochmal bei den Fans gewesen ist. Der ist ganz, ganz wichtig. Und man muss natürlich nicht nur immer sagen, wir sind ein Traditionsverein, wir wissen, wo wir herkommen und wir wissen, wer unsere wichtigen Spieler sind, sondern man muss es dann auch entsprechend leben. Also das hat man aus meiner Sicht auch bei einem Mike Wagefeld, der so der Held der 2000er Jahre gewesen ist, komplett verpasst. Warum sollte man diesen Fehler jetzt wieder begehen? Ich finde, Stefan Kutschke, ob der jetzt in der nächsten Saison 90 Minuten jedes Spiel macht, das halte ich eher für ein Gerücht. Aber wenn der ab der 70. Minute reinkommt und seine 20 Minuten hat oder wenn der auch mal ein Spiel von Beginn an macht, ist der ein richtig guter und kann, glaube ich, dem Verein auf dem grünen Rasen, aber vor allem auch neben dem grünen Rasen noch eine Menge helfen.
Das würde ich in vielen Dingen so unterschreiben, verlängern ja, aber eine Stammplatzgarantie würde ich ihm nicht mehr geben, sondern ich würde ihn dann auch eher sehen so als Mentor einer jungen Mannschaft, der den Jungen vielleicht auch erklärt, die dazukommen oder die noch nicht so lange dabei sind, was Dynamo bedeutet. Und würde ihn, klar, wenn er seine Leistung bringt, warum soll er nicht von Anfang an spielen? Aber eher so als jemand, der reinkommt, wenn du mal in Rückstand liegst, wo hohe Bälle nützlich sind, wo er mit seinen knapp 2 Metern dort die Bälle reinköpfen kann. Und schon alleine seine 14 Tore zeigen ja, dass er es auch im hohen Alter nicht verlernt hat. Ich würde auch mit ihm verlängern, auch mit Anschlussvertrag, um ihn im Verein zu halten. Aber wie gesagt, als Stammspieler würde ich ihn nicht mehr zwingend sehen.
Nö, also habe ich ja gesagt. Also wie gesagt, ich denke auch, vielleicht macht man es auch eine Art Standby-Profi dann, also ein Jahr plus Option oder keine Ahnung. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber man muss, glaube ich, auch mal miteinander reden, oder?
Das ist immer die Grundvoraussetzung. Da schließt sich wieder die Frage an, wer redet gerade? Wahrscheinlich David Fischer, ja. Wahrscheinlich wird jetzt Thomas Stamm auch mitreden. Unabhängig davon, das ist für mich jetzt gar nicht die Frage, wer Sportchef wird, wer Trainer geworden ist oder ob das alles jetzt David Fischer regelt. Ich bin klar dafür, mit Stefan Kutschke zu verlängern und seine Bedeutung im Verein rund um den Platz und auch auf dem Platz, die haben wir gesehen. Und wir müssen seine Rolle auf dem Platz in der neuen Saison ja gar nicht vorher definieren oder festlegen. Da würde ich ganz einfach gerne Markus Anfang zitieren, der entscheidet doch das Leistungsprinzip. Wenn Stefan Kutschke da ist und besser ist als alle anderen Stürmer, dann wird er spielen. Und wenn er es nicht mehr ist, dann glaube ich, ist er der Erste, der das auch sieht und selber einsieht und auch weiß, wo er seinen Platz hat und wie seine Karriere verlaufen ist. Von daher aber das Thema Identifikation, das fängt dann hinten im Tor an mit Tim Schreiber und würde sich vorne im Sturm hoffentlich nicht aufhören, wäre dann mit Stefan Kutschke halt ja schön ein wichtiges Thema. Dass Dynamo davon viel zu wenige hat, zeigt eben auch die Rückrunde.
Du hättest eine Dresdner Achse mit Schreiber, mit Hauptmann, mit Kutschke vorne und könntest sagen, okay, das sind unsere Jungs.
Ja, Tino, was ich noch sagen muss, die Rolle von Stefan Kutschke muss man natürlich vorher für sich intern definieren, weil man muss ja schon sagen, wir wollen einen Stürmer haben, der eigentlich besser ist als Stefan Kutschke und das sollte schon definitiv der Anspruch sein, dass man einen Spieler holt, der besser performen kann, weil wir haben ja dieses Jahr die Probleme im Sturm gesehen, dass dort eigentlich keiner da war, der in der Lage war, ich sag mal, 15 Tore plus zu schießen, außer Stefan.
Ne? Ja, da und, hast du doch vollkommen recht.
Ne, das ist nur das Wichtige, was ich meine. Also deswegen glaube ich schon, habt ihr es richtig ausgedrückt, Stefan Kutschke noch an einen Jahresvertrag, wo wir dann, weil es ja nicht bekannt gegeben wird, dass es ein Jahr ist,
ihr würdet das gar nicht
vermuten können, dass es 5 Jahre sind. Ne? Also ihr wisst, wie ich meine, wir sind da einer Meinung. Stefan Kutschke gehört in den Verein und was ich auch dabei eben nochmal interessant und wichtig finde, ist Thema Anschlussvertrag. Es geht darum, dass Dynamo in der Breite sportliche Kompetenz aufbaut. Deswegen finde ich so wichtig, man würde jetzt mit Sören Gondal einen Anfang machen, dort jemanden holen wieder in diesem Alter. Dann hat man einen Stefan Kutschke, der dazukommt. Dann kann man gucken, ob man Robert Koch irgendwie noch einbauen kann. Ne? Marco Hartmann. Also man kann ganz viele dieser Spieler jetzt, die vor kurzem halt zweite Liga gespielt haben, einbauen auf verschiedenen Positionen. Und wichtig ist, denen immer zu zeigen, ihr könnt hier in der Nähe euren Posten haben. Wichtig ist aber, verkracht euch nicht untereinander, weil dann wird es für alle wieder schwierig. Also das ist das Wichtige, dass man dafür alle eine gute Position findet, wo sich jeder wohlfühlt. Und der Vorteil ist auch, viele wollen ja hier bleiben, die wollen auch nicht permanent mit den Kindern, die in der Schule sind, umziehen und so weiter. Das weiß ich auch von vielen Spielern. Also dementsprechend durchaus auch eine sinnvolle Angelegenheit, das so anzugehen.
Das ist eine gewisse Wertschätzung dann auch für diejenigen. Also man kriegt das nicht blanko für eine gute Karriere, sondern man muss dafür auch was leisten, aber man kriegt von dem Verein damit auch eine gewisse Dankbarkeit und Wertschätzung. Personalien noch, Paul Will, nächsten Stunden erwarten wir da was. Stehen die Zeichen eher auf Abschied?
Ja, du musst, da reichen auch, wenn man zwischen den Zeilen hört, was er am Samstag gesagt hat, man wird es am Sonntag oder am Montag erfahren. Man hat es nicht erfahren. Hätte er verlängert oder der Verein hätte verlängern wollen, hätten wir es erfahren. Und demzufolge wird es wohl noch ein, zwei Tage dauern, bis Dynamo die ganzen schon feststehenden Abgänge bekannt geben wird. Ich denke mal, es wird noch vor dem Pokalfinale passieren. Ja. Aber hätten sie mit Paul Will verlängert, so wie er es gesagt hat, wären Sonntag oder Montag die Personalie bekannt gewesen. Man hat ja schließlich am Sonntag auch Thomas Stamm bekannt gegeben. Also es lag nicht an Pfingsten oder so.
Und dann heute bekannt geworden, Kevin Ehlers wird auch Dynamo verlassen. Das hatte sich angekündigt. Er wechselt in die zweite Liga. Sein Wechsel zu Eintracht Braunschweig ist fix. Wir haben mit ihm gesprochen. Kevin, wie war das am Samstag? 100. Spiel für Dynamo. Das haben sich alle für dich gefreut, dass du diese ja doch schon besondere Zahl noch bestritten hast.
Ja, auf jeden Fall. War ein toller Moment. Hat mich riesig gefreut, dass Scholle mir das noch ermöglicht hat. Ja, ich denke, es ist nicht selbstverständlich, bei so einem Verein diese 100er-Marke zu knacken. Deswegen bin ich natürlich überglücklich.
Hast du nochmal genossen, dann nach dem Spiel im K-Block zu sein und endlich auch nochmal einen Heimsieg feiern zu können?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, auch wenn die Rückrunde sehr verkorkst war, war das, denke ich, nochmal ein ordentlicher Abschluss der richtigen Saison, also der dritten Ligasaison. Deswegen war es schon schön.
Was bleibt von deiner Zeit hier bei Dynamo Dresden? Welche Erinnerungen hast du im Kopf?
Oh, sehr viel Positives. Also auch ein paar negative Sachen mit den Abstiegen. Aber ich denke, das Positive überwiegt auf jeden Fall. Ich bin hier vom Jugendspieler zum Profi geworden. Auch vom Jugendlichen zum Mann, sage ich mal. Deswegen habe ich hier natürlich viel erlebt und es bleibt auch meine Heimat.
Gehst also mit einem Lächeln aus der Stadt und vom Verein?
Auf jeden Fall, ja.
Es war ja damals sagenhaft, diese ersten Monate mit Christian Fjell, wo du dir das Vertrauen gegeben hast. Du bist hier richtig, hast einen richtig schönen Kaltstart hingelegt und bist so richtig, wie du gerade gesagt hast, zum Mann geworden.
Ja, auf jeden Fall. Also auch Fjell habe ich enorm viel zu verdanken, der mich auch damals nach Dresden überhaupt geholt hat in die U17 und dann oben reingeworfen hat. Wie gesagt, da kamen ganz, ganz viele tolle Erlebnisse. Dann auch mit dem Aufstieg aus der dritten Liga. Das waren schon coole Sachen dabei.
Jetzt hat Dynamo den Aufstieg nicht geschafft in die zweite Liga, du hast ihn aber geschafft.
Ja, auch darüber bin ich natürlich glücklich, auch wenn ich den natürlich gerne noch mit Dynamo gefeiert hätte, mit den Fans und allem drum und dran. Aber ja, ich bin froh, dass es geklappt hat.
Seit wann ist deine Entscheidung gefallen und warum ist sie für Eintracht Braunschweig ausgefallen?
Ja, es ist jetzt noch gar nicht so lange, aber die Gespräche mit den Verantwortlichen waren einfach richtig gut. Die haben mir ein super Gefühl gegeben, auch so das Umfeld, das war einfach schön. Und ja, ich glaube, es ist auch an der Zeit, für mich mal was Neues zu sehen. Ich bin jetzt, wie gesagt, schon echt lange da und mal einen Tapetenwechsel tut mir, glaube ich, ganz gut.
Das wollte ich gerade sagen. Irgendwann, oder jeder hat ja immer mal gesagt, naja, vielleicht muss der Kevin irgendwo noch mal raus und vielleicht ein anderes Umfeld kennenlernen und dort wieder durchstarten, so wie er es damals hier in Dresden gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, dass das dann alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und bin auf jeden Fall Feuer und Flamme und freue mich. Dynamo kam leider gar nicht auf mich zu, muss man so ehrlich sagen. Das kam bisher noch nicht. Hätte ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt nach der langen Zeit. Aber wie gesagt, mein Entschluss stand dann auch fest. Also ich glaube, daran hätte auch das nichts geändert.
Weitere Abschiede, die sich so anbahnen, klar. Wir haben Proll jetzt schon erwähnt, wir haben Dreljatscha erwähnt, wir haben Flachodimos, Schäffler. Also es gibt schon ein paar. Luca Herrmann habt ihr auch berichtet, Patrick wird wahrscheinlich den Verein verlassen. Gibt schon ein paar Kandidaten. Und wird schon ein bisschen sich das Gesicht der Mannschaft verändern.
Absolut, muss es ja auch. Also Luca Herrmann wird wahrscheinlich nach Paderborn gehen. Mhm. Bei Will denke ich ja nach wie vor, dass Darmstadt 98 dort seine Finger im Spiel hat. Und dann wird Tobias Graulich scheinbar auch, da sollen Bielefeld und Essen dran sein, den Verein verlassen. Wir werden also in der Abwehr gerade sehen, dass sich die Mannschaft komplett verändert und dort war auch eine Schwachstelle, wenn man mal sieht, wie selten Dynamo zu Null gespielt hat in dieser Saison. Dort sehe ich übrigens auch das größte Steigerungspotenzial für die neue Spielzeit, dass man eben wirklich mal wieder einen ordentlichen Defensivverbund hat, wo man sich darauf verlassen kann, dass keiner, gerade wenn es wichtig wird, wieder irgendwie patzt. Und das ist, wäre natürlich eine ganz andere Voraussetzung, um dann auch im Aufstiegskampf zu bestehen, weil man eben miteinander ein anderes Grundvertrauen auch in den Nebenmann hat, dass er Sicherheit vermittelt und nicht das Gefühl, oh, da kann ja schon wieder was passieren.
Ja, weil du die Abwehr angesprochen hast, was wird aus Jakob Lewald? Auch da haben wir heute mal nachgefragt.
Kuba, was machen wir denn mit dir nach dem Saisonende?
Was wir mit mir machen?
Ja, soweit ich weiß, noch wissen wir ja Vertragslaufzeiten, läuft dein Vertrag aus, oder?
Ich glaube, wenn wir was zu verkünden haben, dann verkünden wir es.
Also brauchen wir jetzt auch nicht noch 5 Fragen nachstellen oder nachfragen?
Kannst du gerne, aber ich glaube, die Antwort wird sich relativ ähnlich halten.
Herr Lewald, wissen Sie denn, wo es in der nächsten Saison zur Sache gehen wird, bei welchem Verein?
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nächstes Jahr Fußball spielen werde.
Und Sie wissen auch, in welcher Liga Sie spielen werden?
Ich werde nächstes Jahr hoffentlich in einer professionellen Liga Fußball spielen.
Hier in Deutschland?
Hoffentlich hier in Deutschland.
Gut, es macht ja, also wir werden es zeitnah erfahren.
Wirklich, wenn es irgendwie was zu verkünden gibt, dann machen wir es direkt.
Haben die Verantwortlichen von Dynamo Dresden mit dir gesprochen?
Wir sprechen miteinander.
Sehr schön. Samstag, Pokalfinale, Sachsenpokal. Was steht da jetzt für euch auch in der Mannschaft auf dem Spiel? Ich denke mal, ihr wollt sagen, okay, die Nummer 1 hier in Sachsen, was auch die dritte Liga betrifft, sind wir.
Ja, ich glaube ganz vieles. Ich glaube ganz vieles. Viele Heimspiele dieses Jahr gehabt, wo wir, glaube ich, nicht das auf den Platz bekommen haben, was wir uns vorgenommen haben. Was wir, glaube ich, auch immer noch ein Stück weit in der Bringschuld sind, ein bisschen was zurückzugeben. Und ich glaube, viel besser als so ein Derby zu Hause in so einem Sachsen-Pokalfinale geht es gar nicht, um zu zeigen, hey, wir wollen unbedingt noch mal den Sieg holen, den Sachsenpokal holen. Wir haben uns zum Glück am Wochenende für den DFB-Pokal qualifiziert. Ich glaube, da ist jeder schon mal glücklich drüber, dass die Geschichte schon mal weg ist. Und wollen wir das Ding einfach nochmal ziehen am Wochenende.
Vielleicht tut es euch auch ein bisschen leichter, wenn man etwas befreiter hingehen kann in das Spiel, weil es eben jetzt nicht mehr um die DFB-Pokal-Qualifikation gehen wird. Nächstes Jahr willst du ja auch DFB-Pokal spielen.
Ganz genau, ganz genau. Nee, ich glaube, wir haben einfach ein bisschen Druck für beide Vereine, weil ich glaube, sonst wäre es für Aue auch sehr wichtig geworden. Die hätten ja auch noch Vierter werden können, theoretisch, aber so haben wir es schon mal ein bisschen vorweggenommen und jetzt konzentrieren wir uns nur auf das Spiel und den Sieg nach Hause zu holen.
Soweit Jakob Lewald. Wenn er in der dritten Liga bleibt, unattraktiv wird diese dritte Liga in der kommenden Saison keinesfalls. Cottbus ist jetzt aufgestiegen, Rostock ist abgestiegen. Oh, da wird es beim ehemaligen Dynamo-Geschäftsführer sicherlich Sonntag weder Austern noch Champagner gegeben haben beim Abstieg von Hansa Rostock. Die beiden sehen wir jetzt auch. Also werden interessante Ostduelle in der nächsten Saison.
Na, das war ja ein Stück weit auch klar, dass diese dritte Liga auch eine attraktive immer wieder ist und bleibt. Ne? Und wenn man sieht, dass Hansa runterkommt, da kommt natürlich ein bisschen auch wieder Würze und Prestige-Duell dazu.
Cottbus das Gleiche. Auch.
Und Cottbus das Gleiche, ganz genau. Insofern VfB Stuttgart 2 ist aufgestiegen. Kommt es vielleicht dann zum Wiedersehen mit Stefan Triljacer? Werden wir mal abwarten. Insofern, die dritte Liga ist an sich ja eine grundattraktive Liga, was ein Stück weit einhergeht ja mit der Verzwergung der Bundesliga, wenn man von ganz oben anfängt, auch wenn wir da jetzt ein bisschen unser Stammbiotop hier verlassen. Aber in der zweiten Liga tummeln sich schon einige Truppen, wo man sagt, die müssten wahrscheinlich höher spielen und so setzt sich das in der dritten Liga fort. Und da bin ich mal gespannt. Das hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Ich kann mir einfach nie vorstellen, dass so viele ambitionierte Vereine nochmal so eine, ja, für ihre Verhältnisse doch sehr enttäuschende Saison spielen. Mhm. Stichwort Sandhausen, Ingolstadt, 1860, Bielefeld. Und da habe ich jetzt nur 4 genannt.
Bei Rostock ist die Situation ähnlich wie in Dresden, also bei uns vor 2 Jahren. Kein Sportchef, kein Trainer. Man könnte sagen, könnte jetzt ja Markus Anfang machen, aber der ist, glaube ich, in der zweiten Liga eher im Gespräch. Das ist nicht ganz einfach. Wer macht die Relegation? Wer bereichert die dritte Liga oder bleibt in der dritten Liga? Wien, Wiesbaden oder Regensburg? Das ist so ein bisschen die Mutter aller Relegationsspiele, oder?
Ja. Auf die Einschaltquote bin ich heute schon gespannt.
Hochinteressant. Aber nachdem Regensburg ja eine ähnliche Desaster-Rückrunde gespielt hat, gehe ich schon davon aus, dass Wiesbaden den Ticken stärker ist.
Wobei wir eigentlich bei dieser Relegation Zweite gegen Dritten Liga jedes Jahr vermuten, dass sich der Zweitligist durchsetzt und jedes Jahr gewinnt am Ende der Drittligist. Ich bin gespannt, ob diese Serie jetzt mal bricht. Grundsätzlich, diese Liga bleibt spannend. Ich sage aber von den Zweitliga-Absteigern, wenn man schaut, wer das ist, Osnabrück, Rostock und vielleicht jetzt Wien-Wiesbaden. Das sind nicht die Namen, wo ich sage, die gehen sofort wieder hoch. Hm. Und auch bei den anderen Teams, die wir genannt haben, die haben ja alle auch ihren Bauchladen, ihre Bauchschmerzen in dieser dritten Liga. Und da wird es nach wie vor genügend Teams geben, die federn lassen. Und wenn Dynamo einfach sein eigenes Potenzial ausschöpft, ist dieser Verein in der dritten Liga eigentlich nicht aufzuhalten. Ja, und das musst du halt wirklich schaffen.
So viel Optimismus.
Das musst du halt wirklich schaffen.
Patrick, das erzählen sie aber beim Ingolstadt-Podcast und beim Sandhausen-Podcast auch. Da sagen die auch, wisst ihr, diese ganzen anderen Vereine wie Dynamo, die haben so ihren Bauchladen. Wenn wir unser Zeug durchbringen, haben wir alle Chancen. Also ich glaube, das wird wirklich hochspannend. Und das Schwierigste ist ja da wirklich vor der Saison, und da werden wir uns alle hier wieder treffen in der Runde, Prognosen zu machen, eben jetzt nicht nur für Dynamo, sondern eben wer die mutmaßlichen Aufstiegskandidaten sein könnten. Und ich glaube, es gibt keine Liga, wo man so verlässlich daneben liegt wie in dieser dritten.
Alle Mann Jahren. Weil die sind Aufsteiger und in den und letzten zwei Spielzeiten haben ja Aufsteiger immer gerne mal den Durchmarsch gemacht.
Aber das steht schon fest, aus der Südweststaffel wird keiner durchmarschieren.
Nee, das ist nicht möglich.
Und das ist nicht. Das war für mich die beste Nachricht des letzten Wochenendes. Den wollte ich nämlich heute auch noch bringen. Dass der Südwestmeister diesmal nicht vor uns stehen darf und man trotzdem aufsteigen kann.
Was machen wir denn jetzt mit dem Samstag? Also Samstag, das Sachsen-Pokalfinale, die DFB-Pokalqualifikation ist für beide Mannschaften safe und trotzdem wünscht sich keiner der beiden Mannschaften zuzuschauen, wie der andere den Pokal hochhält.
Aber ich bin erstmal tierisch froh, dass es um nichts geht. Dass es wirklich nur das Prestige ist.
Ja, und um den Pokal.
Ja, dass es nur um den Pokal und ums Prestige geht, dass den DFB-Pokal Dresden und Aue sicher haben. Also die erste Runde bis zum DFB-Pokal ist es noch ein Stück. Das ist für mich schon ein großer Vorteil. Ich meine, es wird mit Sicherheit kein entspanntes Spiel. Das gibt es in einem Derby nicht. Das gibt es selbst in Freundschaftsspielen nicht, wie wir schon ab und zu mal gesehen haben. Aber dieser ungemeine Druck ist raus. Hm. Und deshalb sage ich es für mich, ich werde das Spiel einfach nur genießen.
Das ist ja mal aber jetzt eine schöne Politikeraussage, Thomas.
Ja, ja.
Da hast du ja, alle warten jetzt auf den Kick und du sagst, macht was ihr wollt, ich genieße das Spiel.
Ja, es ist.
Du könntest dich als Pressesprecher von Hermann Winkler, könntest du dich ja ins Gespräch bringen.
Den sehen wir zur Pressekonferenz. Nee, das möchte ich nicht. Aber ich war unheimlich froh über das 4:0 gegen Duisburg, weil ich gedacht habe, jetzt gibt es zumindest kein Hauen und Stechen. Es wird ein brisantes Spiel, es wird mit Sicherheit auch ein gutes Spiel, weil beide locker aufspielen können, beide haben nichts zu verlieren und in dem Sinne kann es einfach nur ein gutes Spiel werden, das habe ich damit gemeint. Wir können uns zurücklehnen und können das genießen, was dort unten im Rudolf-Harbig-Stadion auf dem Rasen passiert.
Ja, man darf ja nicht vergessen, das ist ja auch noch eine große Plattform. Ne? Das Spiel wird in der ARD mit übertragen, beim Finaltag der Amateure. Ja, ihr hört bei den Amateuren zu. Wir hoffen, dass Dynamo da nicht mehr so oft auftaucht. Jedes Jahr hoffe ich ja, dass man am Landespokal nicht teilnehmen muss. Aber dieses Jahr großes Finale. Und wird schon ein lockeres Spiel. Es ist einfach deswegen eine gute Plattform, um sich nochmal zu präsentieren, auch vielleicht für die Sponsoren. Und das sowas kann Dynamo im Moment einfach nur helfen, weil diese Rückrunde war ja insgesamt einfach enttäuschend genug. Da hilft jeder Hoffnungsschimmer.
Also, der große Pokal, Samstagabends ja dann noch das DFB-Pokalfinale. Da gibt es auch einen relativ klaren Favoriten. Ich glaube, so einen klaren Favoriten gibt es bei diesem Sachsen-Pokalfinale nicht zwischen Dresden und dem Schacht. Wir werden es uns anschauen. Meine Herren, vielen Dank. Patrick, Thomas, hat großen Spaß gemacht. Danke für eure Expertise. Danke auch für die ein oder andere Einschätzung zu den aktuellen Personalien. Thomas Nahndorf, Tag 24, Dresdner Morgenpost. Thomas, vielen Dank.
Ich danke auch.
Patrick, vielen Dank auch an dich. Schreibt für die Kollegen der Bild. Frohes Schaffen weiterhin und danke für deine Einschätzung.
Danke, hat wieder mal Spaß gemacht mit euch. Bis zum nächsten Mal.
Das war's mit unserer heutigen Runde vor dem Sachsen-Pokalfinale. Wir hatten eine Menge Diskussionsstoff, oder?
Ja, krass, ne? Die Saison ist zu Ende mit dem Spiel, wo es jetzt gar nicht mehr um so viel ging, aber die Themen stapeln sich ja geradezu. Also man kann sich gar nicht vorstellen, ja, dass jetzt irgendwie so bald Sommerpause sein soll. Man hat so das Gefühl, selten gab es zu viel zu diskutieren und zu besprechen. Und ja, es liegt ja schon wieder eine gewisse Vorspannung und eine Vorfreude auf die neue Saison in der Luft. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin durchaus auch froh, dass jetzt erstmal Pause ist. Keine Frage. Nach dem Sachsen-Pokalspiel, ne? Wichtiges Spiel, wie Heiko Scholz auch immer wieder nochmal betont hat am vergangenen Wochenende. Danach ist gut, dass erstmal Pause ist und trotzdem die Personalien, die wir jetzt auch besprochen haben, Thomas Stamm, Tim Schreiber, aber eben auch Stefan Kutschke und auch wird es jetzt Sören Gonter oder wird es nicht und wen hat der Verein da noch in der Pipeline und wen bringt Sören Gonter im Notizbuch vielleicht mit an interessanten Transfers, den Namen, den wir gar nicht genannt haben, Phil Harris, ne, ein Stürmer, der vor Jahren mal bei Dynamo spielte, der jetzt in der Regionalliga sehr, sehr erfolgreich ist. Also dieser Jugend-Dynamo-Kurs, der macht schon Lust auf die neue Saison und da bin ich ja dann ganz nah bei den Fans, wo man dann sagt, dritte Liga, scheißegal, ne? Irgendwie das Erlebnis ist es dann ja ein Stück weit, aber ja, jetzt habe ich mich fast schon in Vorfreude geredet.
Ja, merkt man schon. Also du bist schon wieder, bei dir könnte es heute schon wieder losgehen. Also lass uns mal kurz durchatmen nach der nächsten Woche und dann auch ein bisschen Pause machen. Und ich glaube, die Spieler haben sich es auch verdient, weil ich glaube, die Rückrunde hat gerade so ein bisschen mental und im Kopf doch Kräfte und Energie gekostet.
Aber du siehst ja, unser Podcast, das ist ja dann auch wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel. Thomas hat vorhin gesagt, der Verein in 48 Stunden hat sich sehr gut beschrieben. Ich finde, unser Podcast beschreibt auch immer, was Dynamo halt ausmacht. Du gehst aus diesem, gehst rein mit den schweren sportlichen Themen und ah ja, versöhnlicher Abschluss, nee, die haben wieder Chancen vergeben und Mensch, ein Punkt hat gefehlt. Und dann kommst du so auf Personalien zu sprechen und du redest dich in eine gewisse Vorfreude und du denkst, ja, Thomas Stamm, der Richtige, bringt alles mit, Tim Schreiber das Gleiche. Und wenn sie jetzt noch Kutschke halten, der die Kabine im Griff hat. Und irgendwie siehst du den Verein gefühlt mindestens seine Heimspiele gewinnen und dann spricht der Patrick vom Bauchladen, den die anderen Vereine alle haben. Und irgendwie hat man das Gefühl, wenn jetzt Mai 2025 ist, könnte auch wieder alles gut sein. Ne?
Nee. So leicht kriegst du mich nicht mehr. So leicht kriegst du mich nicht mehr. Und wie gesagt, ich werde so lange skeptisch sein. Selbst wenn noch 5 Spiele zu spielen sind und du hast 16 Punkte Vorsprung, werde ich sagen, nee, es ist noch nicht durch. Weil diese Saison hat mich echt gelehrt, nicht mehr zu optimistisch zu sein. Ich sage immer wieder, dieser vermaledeite Talk im Luisenhof, den haben uns echt auch ein paar vorgeworfen, weil wir wirklich so optimistisch waren und gesagt haben, ja, Pfingsten, wir haben vielleicht alle ein bisschen gefeiert, aber Aufstieg haben wir nicht gefeiert, soweit ich weiß, also ich kann mich nicht daran erinnern und von daher, hat mich echt diese Saison gelehrt.
Du meinst in unserer Briefmarkensammlung, in unserem großen Probleme-Rückrunden-Puzzle, ja. Sind wir auch ein Teil?
Nee, also da sage ich ja wieder, also das wirft man ja dann uns gerne vor, ich glaube nicht oder ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich die Spieler davon haben anstecken lassen. Vielleicht der eine oder andere wird natürlich bei 10 Punkten Vorsprung auch gedacht haben, ja, was sollte da jetzt noch schief gehen? Aber ich kann mir doch nicht vorstellen, dass Markus Anfang es hat dann schleifen lassen.
Also, so wie ich vorhin empfohlen habe, die Folge mit Benny Kirsten letzte Woche nochmal anzuhören, um diese Torwart-Nuance sich nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen, kann man sich natürlich auch den Luisenhof-Talk nochmal anhören. Nee. Den kann man sich schon anhören mit Niklas Hauptmann. Und weil du ja gesagt hast, ob sich die Spieler davon haben anstecken lassen. Also die mögen sich vielleicht von vielen anstecken lassen, aber nicht von dem, was wir im Podcast erzählen, beschreiben, analysieren und bewerten. Und Niklas Hauptmann ist ja das beste Beispiel im Luisenhof, der ja eben nicht mit eingestimmt hat und immer auch nicht nur auf der Bühne, sondern eben uns auch hinter der Bühne runtergeholt hat und gesagt hat, die Jungs, wartet erstmal. Wir spielen das erstmal seriös zu Ende und dann werden wir vielleicht was zu feiern haben, bestimmt was zu feiern, aber euphorisch oder zumindest überheblich war er jetzt nicht und das trifft sicherlich auch auf große Teile in der Kabine zu, aber wahrscheinlich halt nicht auf alle und ein paar strategische Fehler haben wir ja jetzt in der letzten Stunde auch wieder, wie ich fand, sehr, sehr konkret angesprochen.
Tino, dann eine gute Woche, eine gute kurze Arbeitswoche. Durch den Pfingstmontag ist die ja relativ kurz. Hoffen wir mal auf ein gutes und erfolgreiches Saisonende mit dem Sachsen-Pokalfinale. Und dann haben wir nächste Woche noch eine Verabredung, oder?
Genau, wir haben nächste Woche noch eine Verabredung. Schauen dann mal, wie das Sachsen-Pokal-Finale gelaufen ist und können spätestens dann ja die eine oder andere Personalie sicherlich auch nochmal verkünden und bewerten. Ich hoffe, Jens, das ist mein Wunsch, ich möchte gar nicht so weit vorausgucken für den heutigen Tag und das hat nichts mit dir zu tun, dass wir uns heute nicht nochmal hören, so wie vergangene Woche. Aber wir haben jetzt in den letzten 60 Minuten so viele Namen genannt. Ich bin gespannt, was heute noch passiert. Ich glaube, man kann ja so, im Podcast ist ja eine sehr transparente Veranstaltung. Ich gucke auf die Uhr, es ist Dienstag, 14.08 Uhr. Mhm. Ich bin gespannt, was jetzt alles noch passiert bis Mittwoch, 5.30 Uhr,
wenn der Podcast wo die Folge dann erscheinen wird. Ja.
Genau.
Also 5.30 Uhr ist Redaktionsschluss. Also, und es wäre auch schön, wenn es ja,
vor wenn, sich die, wenn sich die Kollegen in den Dynamo-Gremien daran halten würden. Das wolltest du doch jetzt noch sagen, oder?
Die hören die auf uns.
Gut, ach Tino. So, auch die nicht.
Nee.
Tino. Aber dafür in Indien. Und damit haben wir den Kreis geschlossen. Viele Grüße nach Indien. In diesem Sinne, tschüssi.
Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.